Hey everyone, I'm Cesar Vitar with Phoenix Online Studios, and I'm the producer of the upcoming Gabriel Knight remake. And I just wanted to wish you a very fun time with the Adventure Trap podcast.
Adventure Trap,
their podcast.
Der Adventure Treff live vor Ort für euch in Köln zur größten Spielemesse Europas, Gamescom. Die Redaktion für euch vor Ort: Michael Neon Stein, Jan das Jan Schneider, Hans das Vieh Duschel, Sebastian Bastian 007 Grünwald und Axel Kote. Adventure Treff, der Podcast. Mittwoch, 13. August 2014, der Fachbesuchertag.
Herzlich willkommen zum Adventure Treff Podcast zur Gamescom 2014. Erste Ausgabe am Mittwoch, heute mit Hans,
Axel,
Michel,
Basti
und Jan.
Und wir beginnen diesen Podcast gleich mal mit einer eindringlichen Warnung, würde ich sagen.
Ja, der Gamescom-Kongress. Den finde ich nicht gut. Dem prangere ich an.
Ich bin da kurz vorbeigegangen, hat mir auch nicht so gefallen.
Es war irgendwie auch nicht so freundlich da.
Nee, also es war zum Teil sehr groß, sehr breit und unfreundlich.
Ja, also...
Aber lass uns mehr über den freundlicheren Teil des Tages reden.
Genau, also wir rufen jetzt noch nicht auf. Wir rufen noch nicht auf, aber bald werden wir aufrufen.
Später.
Und dann erklären wir auch, warum. Vielleicht.
Kommt vielleicht noch.
Vor der Gamescom die Respawn.
Genau.
Jan hat die Details.
Ich war gestern schon auf der Respawn. Das ist so eine Entwicklerkonferenz, die ähnlich wie die GDC auch jetzt im Zusammenhang mit der Gamescom veranstaltet wird. Die gab es letztes Jahr schon und ich fand die ziemlich gut eigentlich. Die haben so ein Konzept, dass es da mehrere kleine Bühnen gibt in derselben großen Halle und man kriegt so Kopfhörer, dass man auch hören kann, was die Vortragenden sagen. Da kann man so an dem Gerät umschalten, will ich Bühne 1 hören, Bühne 2, 3, 4 und dann hört man auf seinen Kopfhörern genau das von der Bühne, die man gerade sich anguckt.
Theoretisch,
genau. Leider gab es nämlich keine Kopfhörer mehr, das heißt, ich habe nichts gehört. Ich habe mich in den Pausen kurz nett unterhalten, Pucki war schon da und ein paar andere und von daher war es schon ganz nett, aber von den Bühnen habe ich leider nichts gehört. Es gab einen Vortrag von Studio Fitspin, die uns ja alle begeistert haben mit The Inner World. Die machen jetzt ein HP Lovecraft Action Adventure Survival Mix. Dazu haben sie aber nichts gesagt. Der Vortrag ging nicht über das neue Spiel von denen, sondern über Character Design. War trotzdem sehr spannend, aber nichts über das neue Spiel. Wird auch kein Adventure.
Finde ich nicht so gut, aber ist okay.
Vielleicht wird es ja trotzdem toll.
Richtig.
Ja, man kann es auch, glaube ich, irgendwo spielen in der Indie-Arena, habe ich gehört, aber wir haben es heute noch nicht gesehen.
Das ist Halle 9, das ist am Indie-Bus. Das ist genau da, wo man auch Nelly Kutelot in The Fall Fleet und auch
History in Letters
anspielen kann. Das sind beides Spiele, die wir uns morgen noch ansehen.
Ja, da waren wir eigentlich schon.
Wir waren am Indie-Arena-Stand.
Da waren auch die besagten Spiele, bis auf das von Fitspin.
Oh. Vielleicht wechseln die sich ab, die haben nicht ganz so viele Stationen da. Vielleicht muss man da zur richtigen Zeit kommen.
Oder eine bestimmte Tastenkombination drücken. Ja.
Oder das?
Oder ein bestimmtes Outfit haben.
Oder in einer bestimmten Reihenfolge die Hallen besuchen und dann wird da was freigeschaltet. Wir versuchen es einfach morgen nochmal.
Oder vielleicht liegt es am Gamescom-Kongress.
Ja, der hat das versaut.
Ja.
Ist wahrscheinlich.
Gut, gucken wir mal.
Jan hatte heute eine kleine Sonderrolle. Er hat sich nämlich spontan an der, falschen Schlange, kann man es nicht
sagen.
Nein,
ich habe mich an der korrekten, richtigen Schlange angestellt, möchte ich betonen. Ich war heute Morgen an der Messe vor allen anderen, weil ich nämlich sehr früh aufgestanden bin, dann eine Schlange Red Bull gefrühstückt habe und sofort zur Messe gefahren bin, während die anderen noch schön im Bett lagen, im Hotel und...
Oder im Auto saßen.
Oder im Auto saßen und sich gechillt beim Frühstück die Füße haben massieren lassen.
Beide.
Ja, da habe ich auch im Auto gesessen, ja, auf der langen Fahrt von, Köln, von Bonn nach Köln.
Hast du den Rücken massieren lassen?
Hab mir den Rücken massieren lassen von meinem Autositz, der kann das. Jedenfalls bin ich dann an der Messe angekommen und es gab am Pressezentrum zwei Schlangen. Über der einen stand drüber pre-accredited, also vorakkreditiert, was ich ja bin, und noch nicht akkreditiert, was eigentlich bedeuten sollte, dass man gar nicht mehr reinkommt. Also letztes Mal war das ganz schwierig. Und vor dieser Schlange pre-accredited, die Leute, die sich im Vorfeld gekümmert haben und akkreditiert haben, stand eine riesige Schlange und die andere Schlange war quasi nicht vorhanden. Ich habe mich trotzdem, korrekt wie ich bin, an der richtigen Schlange angestellt, nämlich an der vorakkreditiert Schlange. Habe da 30 Minuten gewartet, um was zu kriegen?
Ein rotes Bändchen.
Richtig, ein rotes Bändchen, nämlich die haben festgestellt, aha, dieser Mensch ist über 18, hat mein rotes Bändchen an das Armgelenk gebunden und jetzt kann ich auch Spiele sehen, die gewaltverherrlichend sind und somit meinen Redaktionskollegen vorenthalten werden müssen, die offensichtlich noch nicht 18 sind.
Ja. Die aber wiederum schlauer waren, weil sie durch den ganzen normalen Besuchereingang reingegangen sind und keine 30 Minuten anstehen mussten.
Ja, 5 waren es.
Ihr habt quasi gar nicht angestanden, dafür habt ihr kein rotes Bändchen.
Ja.
Das heißt, wir können uns leider Lucius 2 nicht anschauen, wenn es denn präsentiert würde.
Wir können den Nachfolger zu diesem Spiel, dessen Namen wir nicht sagen dürfen, weil es indiziert ist. Lucius 2. Uns nicht anschauen, richtig. Also ihr nicht, ich schon.
Nein, du auch nicht, weil das gibt's nicht.
Ja, stimmt, es wird nicht gezeigt auf der Messe, das stimmt.
Wird sich jetzt noch rausstellen, ob das rote Band eher ein roter Hering ist oder ob du es tatsächlich noch benutzen kannst.
Ja, bisher hat sich noch keiner für interessiert. Wird auch in Zukunft so sein, aber ich habe 30 Minuten in der Schlange gestanden mit netten anderen vorakkreditierten.
Jetzt bleibt's dran.
Ja. Ja, jetzt bleibt's dran. Als Trophäe.
Passt aber zum Tag, weil für unsere Presseakkreditierung hat sich zum Teil auch niemand interessiert beim Abbiegen. Und Herr Grünwald war zum Beispiel zweimal in der Messe heute, laut Pieper.
Und das, obwohl ich nur ein halbes Gehirn habe. Aber diese Geschichte erzähle ich bei einem anderen Podcast. Vielleicht auf der Party.
Die brauchst du nicht erzählen, das sieht man ja. Also jetzt beim Podcast nicht.
Ja, Pech gehabt. Ja,
vielleicht kommen wir zu den Spielen, die wir heute gesehen haben.
Ja, genau.
Ja, ich hatte schon eine super Überleitung vorbereitet, nachdem nämlich wir heute gezeigt bekommen haben, dass gewisse Leute bei der Gamescom bei einem Saftladen arbeiten, haben wir uns an der Saftbar getroffen. Und zwar mit Jan Kammern, der uns Julia gezeigt hat.
Und Lukas.
Oh, und Lukas war auch
Lukas Schmedek sein,
genau. Lukas Schmedek.
Spricht man ihn Lukas aus?
Ich glaube, oder Lukas. Ich glaube, in Tschechien heißen alle Lukas und Lukas.
Okay. Also Jan sagt Lukas, nehme ich an, dass es stimmt.
Okay. Stimmt.
Weil der arbeitet bei ihm.
Ja.
Es ändert am Spiel selbst nicht allzu viel, wie man ihn ausspricht. Es ist ein, ja, was kann man dazu sagen? Julia gab es ja bereits schon mal, also als den Titel Julia gab es schon mal, sagen wir mal so, von Jan Kavan und Lukas. Ist unter dem Label von Lace Mamba rausgekommen, was ja dann danach für einigen Wirbel gesorgt hat. Sie haben sich die Rechte damals zurückbesorgt und einen Crowdfunding damit gemacht über Indiegogo und ich glaube, sie wollten... Und
wie viel Geld haben sie angenommen?
Ich glaube, sie wollten am Anfang, wie wollten sie, 2000 Dollar?
9000 wollten sie haben. 14.000
haben sie 9000, gekriegt, Entschuldigung. 9000, stimmt sowas. 9000 wollten sie haben, 14 haben sie bekommen, sowas. Und sie haben dann, glaube ich, uns gesagt, effektiv haben sie dann von dem Budget 8.000 verwendet fürs Spiel. Mhm. Weil der Rest ging dann irgendwie weg mit Gebühren und Steuern und der ganze Spaß. Und sie haben dann aus 8.000 Dollar haben sie eineinhalb Jahre lang im Prinzip ein komplett neues Spiel gebastelt. Das jetzt, weil es eben schon ein völlig anderes Spiel ist, Julia Among the Stars heißt. Also wirklich ein neuer Titel, ich muss dazu sagen, ich habe das Original nicht gespielt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel davon wirklich neu ist. Aber das, was man gesehen hat, ist für ein Zwei-Mann-Projekt, das mit niedrigstem Budget ein Adventure produzieren muss, äußerst beeindruckend. Vor allen Dingen die Grafik finde ich ziemlich beeindruckend, wenn man überlegt, dass da eine Person allein im Prinzip alles gemacht hat, von Render-Filmsequenzen über viele animierte Hintergrundbilder, so an die 90 sollen es sein, bis hin zu GUI und dergleichen mehr. Sieht hübsch aus. Inhaltlich geht es um eine Biochemikerin, glaube ich, die mit einem, ja, so eine Art Forschungsroboter, erst mit einem Raumschiff im Prinzip durch das Weltall reist und einen Forschungsroboter benutzt, um auf verschiedenen Planeten zu landen und dort ja, ein Mysterium zu lösen. Was es genau geht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau.
Sie wird aufgeweckt und alle Crewmitglieder
sind weg. Genau, richtig. Sie wird aufgeweckt, alle Crewmitglieder sind weg und man muss rausfinden, was los ist. Und bereist dafür verschiedene Planeten. Ich glaube, es sind erstmal an die 6, wobei schon es sind vielleicht nicht nur 6.
Es ist also ein Science-Fiction-Setting, man hat verschiedene Planeten. Es gibt den Planeten, der aussieht wie ein Dschungel, es gibt den Planeten, der aussieht wie so eine Steinwüste. Und da gibt es sehr verschiedene Lokationen. Die sehen wirklich alle sehr, sehr gut aus. Und kurz gesagt ist es vielleicht als Ego-Adventure mit starkem Rätsel-Puzzle-Anteil. Also es gibt so Puzzle, die dann auch eben als Rätsel-Interface erkennbar sind.
Genau, es wird relativ viel geknobelt, gibt relativ viel Logikrätsel. Es gibt durchaus einiges an neuen Gameplay-Elementen hin zu Sachen zum Beispiel, dass man, wenn man mit allein einfach nur mit der Maus über den Bildschirm fährt und über irgendeinen aufregenden Hotspot kommt, beispielsweise in dem Fall war es jetzt eine Leiche bei uns, dass dann plötzlich sofort irgendwas passiert, dass man also nicht mehr klicken muss. Also so Kleinigkeiten sind dann irgendwie drin, die so ein bisschen die Dramaturgie des Spiels auch so ein bisschen vorantreiben. Ideen wie zum Beispiel, dass man den Roboter upgraden muss, um bestimmte Locations zu erreichen. Also am Anfang kann er beispielsweise noch nicht in Wasser tauchen, man muss dann erst bestimmte Rätsel lösen, damit man dann dem Roboter neue Fähigkeiten beibringen kann. Und dann kann man also eben auch andere Locations besuchen. Also da gibt's, da gab es sehr viele unterschiedliche Sachen. Es gibt Analysewerkzeuge, es gibt Sachen zum Nachlesen, die optional sind, die man nicht unbedingt spielen muss. Also es gab unglaublich viel Content, hatte ich so das Gefühl, den man sich anschauen kann. Es wirkt für ein Zweimal-Spiel in dieser Budgetklasse unfassbar umfangreich. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange sie da gesessen sind.
Ja, also was bei mir hängen geblieben ist, ist auch, das Gameplay wird wahrscheinlich nicht jedermanns Sache sein. Ist halt Ego-Adventure mit Knobelspielen, Knobelrätseln. Aber es ist unfassbar, was die mit zwei Mann da geschafft haben. Mhm. Mhm. Und die komplette Grafik ist von einem davon.
Genau, also das ist ich muss ja gerade meine Gummibärchen wegessen. Ist das Einzige, glaube ich, was mir ein bisschen aufgefallen ist, wie Jan schon sagte, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich glaube, das Einzige, was möglicherweise Leute erstmal von den Screenshots her vielleicht so, die man vielleicht schon gesehen hat, vielleicht so ein bisschen irritiert ist, dass es halt sehr, sehr GUI-lastig ist. Es gibt sehr viele verschiedene Buttons, sehr viele verschiedene Funktionen. Es gibt, wenn man aufs Logbuch klickt, dann hat man praktisch so eine Art Quest-Log, das, wo man dann in die Vergangenheit gucken kann, in die Zukunft gucken kann. Also es gibt extrem viele Funktionen. Das Spiel versucht allerdings oder leitet einen allerdings sukzessive so ein bisschen Tutorial-like, so ein bisschen durch diese ganzen Funktionen hindurch, sodass man Schritt für Schritt so an diese einzelnen Elemente herangeführt wird. Ich hatte ja so bei den Screenshots immer das Gefühl, ich begreife erstmal überhaupt nicht, was es da eigentlich geht, weil es so umfangreich ist und so viele Buttons gibt. Jetzt, wo wir es gesehen haben, habe ich schon das Gefühl, ja, das ist wirklich ein spannendes Teil.
Ja, für Rätselfreunde bestimmt.
Genau. Jo. Wir haben ein Interview gemacht, das wird, glaube ich, demnächst irgendwann online gehen, da wird man noch ein bisschen mehr Details
erfahren. Ja, ich habe vollmundig versprochen, es heute Abend noch hochzuladen. Es ist 23.27 Uhr, ich werde es heute Abend nicht mehr hochladen.
Ja. Aber vielleicht ja morgen früh.
Genau. Ich stehe morgen um 5 auf und dann machen wir das.
Jo. Ja, also jeder, der mitgebackt hat damals bei Julia, glaube ich, der wird sich freuen.
Wir gehen von Tschechien nach Argentinien, denn da hat Michael was für uns angeguckt. Und statt um Außerirdische, ja schon nah dran, geht es jetzt um richtige Aliens, aber um richtige Aliens, genau. Ganz, ganz böse.
The Hum ist ein Spiel, das im Moment auf Kickstarter versucht...
Da fehlt nur ein A eigentlich hinten dran.
Ein Hammer?
The Hammer.
Entschuldigung. Hammer haben wir nicht. Auch dieses Jahr. Einige von euch haben es vielleicht im Vorfeld schon gelesen. Es ist traurig, es ist wahr. Hammer sind wieder nicht auf der Gamescom.
Aber Hamm.
Ja, aber der Hamm.
Was gibt's zu der Hamm?
Habt ihr eigentlich Speedlink gesehen irgendwo?
Die haben aufgegeben.
Die haben aufgegeben? Ja. Also ist gar keiner mehr da irgendwie? Ja. Wer macht denn jetzt so Kram?
Die Gamescom, der Gamescom-Kongress.
Alles, alles, ja, der macht es schlecht.
Ja, wie Speedlink.
Ja.
Also wir haben hier nostalgischerweise wenigstens noch einen einen Hammer Card Reader vor uns auf dem Tisch liegen. Das ist so als Erinnerung halt. Aber jetzt geht es nicht um Hammer, jetzt geht es um The Ham. The Ham kommt aus Argentinien, ist ein Survival-Horror-Spiel. Da geht es darum, dass Aliens einfach mal so die Erde übernommen haben. Ja? Und der Spieler jetzt rausfinden muss, wie denn da die politischen Hintergründe jetzt sind und wie das passieren konnte und was da überhaupt los ist und hängt das mit irgendwelchen Verschwörungen zusammen und so weiter und so fort. Was bis jetzt zu sehen ist, dürfte nicht die endgültige Grafik sein, denn die fragen ja bei Kickstarter nach einer halben Million Dollar. Und ich denke, das, was sie damit produzieren wollen, ist um einiges anders als das, was sie im Moment zu zeigen haben. Das, was ich gesehen habe bei der Präsentation, sah noch relativ grobflächig aus. Also ich denke, dass da noch viel, viel, viel in die Detailarbeit fließen soll von der Grafik her.
Das ich würde einen Grafiker kennen aus Tschechien, der kann,
der kann das. Der kann das Budget. Der macht das für 10.000. Genau.
Der macht dafür 5 Millionen Screens.
Entschuldigung. Hier gibt es keine Entschuldigung.
Achso.
Ja, reinplappern, es ist so.
Ja, ja.
Passiert halt, ne?
Ja, ja.
Ja, jedenfalls.
War nicht Absicht.
Ja, Ruhe jetzt. Jedenfalls, ein Konzept, das er hatte, ist eigentlich ganz interessant. Und zwar soll das Spiel halt wirklich als Singleplayer-Spiel funktionieren. Allerdings sollen Entscheidungen, die der Spieler trifft, wohl an einen Server geschickt werden. Und von dort aus soll dann bei anderen Spielern wiederum auch das Einfluss haben. Inwieweit, ob sich da die Welt verändert oder ob sich da nur einzelne Dinge, Kleinigkeiten verändern, weiß ich jetzt auch nicht. Das wird man dann sehen, wenn es das Spiel vielleicht irgendwann mal geben sollte. Allerdings sieht der Kickstarter nicht so gut aus. Ich glaube, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, waren so 5.000 von den 250.000 zusammengekommen. Das war, glaube ich, vor 3 oder 4 Tagen.
Also ich kenne so einen tschechischen Grafiker, der wird dafür schon ein bisschen was machen. Das ist nicht so schlimm.
Was aber auch noch so ein bisschen fehlt, es geht ja nicht ums Grafische, uns ist nicht ganz klar geworden, was macht man jetzt eigentlich? Genau, also es sind Aliens und...
Ja, das heißt halt,
Jetzt haben wir es.
Daher
jetzt haben wir es.
Okay. Ja, nach der
nächster Programmpunkt.
Haben wir uns...
Mal vorwärts kommen hier.
Dreamfall Chapters angeguckt. Da weiß Jan mehr.
Dreamfall Chapters. Da haben wir uns natürlich alle drauf gefreut, also ich.
Ich auch.
Und
Ragnar war da.
Ragnar war da, mir war es gar nicht so klar im Vorfeld, ob die Entwickler wieder da sind, aber Red Thread Games war da, inklusive Ragnar und auch...
Eurovideo war nicht da.
Dark Shewe. Eurovideo war auch da.
Aber nicht im Zimmer.
Nicht im Zimmer, wir haben es nur bei den Entwicklern gesehen. Und ja, da gibt es natürlich den Aspekt der Story, da verraten die noch nicht allzu viel drüber, was natürlich verständlich ist, weil man will halt nicht zu viel spoilern. Wir wissen auch noch nicht so schrecklich viel. Es gibt auch den technischen Aspekt und da muss ich sagen, war ich teilweise ein bisschen enttäuscht. Also die ersten beiden Szenen, die wir gesehen haben, die fand ich nicht so schrecklich beeindruckend, wie ich es mir gewünscht hätte für Dreamfall Chapters. Aber, also die dritte war diese Europolis, was man schon länger gesehen hat, diese große moderne Stadt, die so verschiedene europäische Einflüsse mixt. Die fand ich optisch schon wieder sehr hübsch. Aber jenseits aller Technik finde ich, gerade schon in der allerersten Szene fängt eben wieder an, wo wir bei Dreamfall ausgestiegen sind, Zoe im Koma. Da habe ich wieder Gänsehaut gekriegt, als sie, es knüpft da an, sie liegt wieder im Bett, erzählt eben...
Da hast du Gänsehaut bekommen, ne?
Ja, da habe ich Gänsehaut bekommen.
Die Bettdecke ist vollständig hochgezogen.
Sie erzählt, dass sie jetzt im Koma liegt und erzählt dann auch, warum ich sie hören kann, obwohl sie jetzt im Koma liegt und das in sich hineinspricht, weil sie nämlich in so einer Traumwelt ist und das ist quasi der Einstiegsmonolog in das Spiel und den fand ich schon wieder sehr gelungen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist.
Ja, die Szene ist ja schon ein bisschen länger bekannt, das Intro. Ich fand das auch emotional funktioniert das.
Ja.
Es ist sehr schön, wenn dann, also ich glaube, man spoilert hier nicht viel, weil es eben auch schon mehrfach auch auf YouTube ja zu sehen war. Man sieht halt erst so ein bisschen das Krankenhausbett, wo sie eben liegt und den Monolog hört und die Kamera zieht immer weiter auf und das Krankenhausbett steht dann quasi in ihrer Traumwelt so als gekapseltes Modul und das fand ich einfach durchweg auch metaphorisch schön in Szene gesetzt.
Ja, Die zweite Szene, die wir gesehen haben, war dann mit Kian, dem männlichen, mit der männlichen Hauptfigur von Dreamfall Chapters. Die war, fand ich, die am wenigsten interessante. Der ist eben im Gefängnis, der ist auch eingesperrt sozusagen, nur eben im Gefängnis statt in der eigenen Geisteswelt. Und da gab es dann eben auch so eine Szene, wo man eine Entscheidung treffen musste. Bringt man jemanden um, bringt man jemanden nicht um, und je nachdem, was man macht, gibt es dann verschiedene Ausgänge dieser Situation. Und das, da gibt es eben auch dieses Feature, was wir von Telltale zum Beispiel kennen, dass man schauen kann, wie viel Prozent der Leute haben sich wie entschieden an der Stelle. Aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, muss man das nicht machen. Man kann darauf verzichten und das Ganze für sich allein spielen.
Man kann sich auch explizit sagen lassen, wer seiner Freunde was ausgewählt
hat. Genau, das geht zwar Telltale nicht. Man kann sagen, welcher seiner Freunde was da angeklickt hat. Genau.
Jan, du blöde Sau. Was soll das denn?
Genau, und die dritte Szene, die wir gesehen haben, war eben Europolis wieder. Die ist jetzt deutlich angewachsen. Die haben wir ja letztes Jahr gesehen. Da war sie noch so eine sehr, sehr kleine Showcase-Szene. Inzwischen ist es eine sehr große Location offenbar. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da alles zu erleben ist. Also da schien eine Menge los zu sein in dieser Szene.
Ja, sah wirklich gut aus.
Also obwohl es mich technisch ein bisschen enttäuscht hat, bin ich trotzdem sehr voller Vorfreude.
Technisch merkt man auch, dass es halt einfach Unity so ein bisschen ist.
Es sieht aus wie so ein mittelklasse Unity-Spiel eben aussieht.
Ja, es benutzt halt die Standard-Unity-Mechanics. Auch wenn Leute so rummarschieren, dann ist das halt jetzt eine ziemlich, ist im Prinzip eine Standard-Animation. Sie gehen halt. Man merkt, dass sie einfach nur gehen und nicht irgendwas Spezielles machen. Keine allzu große KI dahinter ist. Aber immerhin ist sie stark belebt. Also es sind Dutzende an Characters, die rumlaufen.
Es wirkt nicht statisch oder so.
Genau, das wirkt alles sehr, sehr, sehr lebendig. Also mir hat das auch sehr gefallen. Und ich finde auch generell den Mut eigentlich, den sie einfangen, Farbsetting und so, durchaus stimmig. Ja. Aber es war ja auch Dreamfall damals ja jetzt auch nicht die Weltoffenbarung, was 3D-Technik betrifft.
Richtig, ja.
Und das Spiel hat ja trotzdem funktioniert.
Genau.
Ja.
Zum Organisatorischen hat er noch ein bisschen was gesagt. Die 5 Episoden werden jetzt Bücher genannt. 5 Bücher, die dann in Kapitel unterteilt sind.
Genau, man kann sich das so vorstellen, ähnlich wie The Longest Journey gibt es da wahrscheinlich 14 Kapitel oder so, und davon werden immer 2 bis 3 bis 4 zusammengefasst zu einem Buch, und diese Bücher werden dann quasi als Episoden einzeln veröffentlicht. Mir persönlich ist es Schnuppe.
Also Dreamfall Chapters kommt als Books.
Dreamfall Chapters kommt als Books,
genau. Die Books haben Chapters.
Ja.
Man kann, wenn es fertig ist, kann man es alles auf einmal spielen, wenn man lustig ist. Es ist eben, es ändert nichts an der Aufteilung des Spiels, an der Dramaturgie des Spiels, sondern es ändert nur daran, in welcher Reihenfolge das, es ändert nur das, in welcher Reihenfolge die Sachen veröffentlicht werden. Es wird eben nicht alles auf einmal veröffentlicht, sondern in mehreren Etappen, aber an der Spielstruktur scheint das, soweit man das sieht, nicht zu ändern. Von daher ist mir das persönlich ziemlich Wumpe.
Und es wurde von Zeitsprüngen gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Zwischen den Büchern soll es wohl ziemlich hüpfen.
Ja, aber
Genaueres wird sich in der Zukunft zeigen.
Gibt es ein Release-Datum?
Ja, es gibt ein Release-Datum. Ich blätter mal kurz nach, weil ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich glaube, das erste Buch sollte jetzt
noch vor Richtung, November, genau.
Richtung Oktober, November erscheinen.
Und für das zweite gibt es noch keinen Termin, man wolle aber Zitat nicht zu lange warten.
Das sagen sie ja alle, ne?
Es soll sehr zügig dann zur nächsten Episode gehen, ja. Mal schauen.
Ich freue mich drauf.
Waren wir wieder bei der Saftbar? Das war irgendwie der Dreh- und Angelpunkt heute, würde ich
sagen. Ja, wir waren ja auch gemein, ne? Wir haben ja auch den Tisch einfach so blockiert.
Ja.
Obwohl wir da auch eine Stunde lang gar nichts zu tun hatten. Da hat einer rumgesessen von uns, immer halt einfach nur den Tisch blockiert.
Ja, weil jeder Tisch, an dem sich die Kaltmesse
nicht setzt. Wir haben andere an den Tisch mit dran gelassen, ja. Wir haben ihnen natürlich auch deutlich gemacht, dass sie wieder gehen müssen, wenn wir den Tisch brauchen. Hat auch funktioniert.
Könnte ein Business-Konzept werden. Ja, genau. Leute anstellen, die den Tisch frei halten, und wenn die nur halb so viel kosten wie so ein Boost da in
Westerhalle,
dann ist das schon, ist das, finde ich, schon ein Business-Konzept.
Genau. Wir können auch die Tischplatte in Laptop-Einheiten vermieten.
Ja. Also wer will, kann sich ab sofort bewerben als Tischbesetzer.
Genau.
Bei uns.
Richtig.
Ja.
Der Grund, warum wir den Tisch brauchten, war, dass wir wussten, dass wir uns mit Phoenix Online treffen. Und die haben keinen Stand. Ergo mussten wir dafür sorgen, dass wir uns Gabriel Knight in der Geburtstagsedition, jetzt also im Remake, auch wirklich irgendwo angucken konnten. Und so haben wir das so gemacht, haben uns einen Tisch reserviert und haben dann da getroffen den Cesar Bitter, den Vitek Goyel und den Michael, dessen Nachnamen ich nicht weiß. Jedenfalls, die haben uns auf einem Laptop dann Gabriel Knight, die Anniversary Edition, gezeigt. Und ich muss gleich mal von vornherein sagen, diejenigen, die jetzt befürchten, dass die kritisierten Animationen aus Cognition und aus Möbius sich da wiederfinden, die können wir beruhigen.
Ja, weil sie haben jetzt Motion Capture Aufnahmen gemacht für die Animationen und man sieht das sofort und deutlich. Das sieht um Welten besser aus als Möbius und Cognition. Und es gibt auch wahnsinnig viele Animationen. Jede Bewegung ist wirklich mit einer eigenen Animation versehen. Da muss ich sagen, Respekt. Da haben sie wirklich viel dazu gelernt.
Ja.
Und auch die Nahaufnahmen mit den Gesichtsanimationen sind auch ganz gut gelungen.
Man hat schon Besseres gesehen, aber es ist jetzt nicht schlecht. Also es ist schon, kann man so nehmen. Ja.
Gab es schon Sprachausgabe in der Version?
Ja, aber das war, glaube ich, noch vorläufig.
Nee. Ich weiß es nicht.
Die englische war, glaube ich, schon, ja, aber es gibt ja nur englische Versionen.
Ja, das ist auch eine Info, die wir bekommen haben. Also es ist im Moment noch keine deutsche Sprachausgabe geplant.
Aber es wird sofort eine deutsche Textübersetzung
geben. Die wird es geben.
Parallel mit dem Release.
Richtig. Die sind natürlich jetzt auch auf der Gamescom unterwegs und suchen eventuell auch noch einen möglichen Publisher für eine Boxversion in Deutschland. Und da hoffen sie, dass sie einen finden, der eventuell auch gleich eine deutsche Sprachversion mitmacht. Aber selbst werden sie es nicht machen.
Cesar hat ja auch ein Foto gepostet auf Facebook, wo man, dass sie eine Tür sieht, eine schwarze Tür mit einem Sierra-Logo drauf.
Richtig. Und diese schwarze Tür, die hätte er wahrscheinlich gerne geöffnet. Das ist so eine Sache. Wir haben natürlich auch gefragt, was macht denn eigentlich Phoenix Online, wenn sie jetzt Gabriel Knight draußen haben? Und das scheinen wir sowohl auch selbst noch nicht so zu wissen, weil es hängt sehr stark davon ab, was denn jetzt eigentlich in naher Zukunft mit Sierra passiert. Wir wissen ja inzwischen, dass ja das Sierra-Label von Activision reaktiviert wurde. Wir wissen auch, dass die King's Quest-Lizenz inzwischen wieder angepackt wird.
Und dass wir keinen Termin haben. Aber wir waren schon da.
Aber auch, dass Sierra durchaus als Indie-Label wohl reaktiviert worden ist. Das heißt auch unabhängigen Entwicklern die Möglichkeit geben will, unter dem Namen Sierra Spiele zu veröffentlichen. Ja. So, dann wissen wir natürlich auch, dass Jane Jensen gerne ein Gabriel Knight 4 machen würde. Ja. Und auch Phoenix Online würden da gerne mitmachen, das zusammen mit Jane Jensen umsetzen. Und es war ja auch schon mal die Rede davon, wenn dieses Remake von Gabriel Knight ein Erfolg wird, dann stehen die Chancen eventuell auch wesentlich besser, dass Activision sagt, okay, dann könnt ihr auch nochmal an die Gabriel Knight Lizenz mit einem neuen Spiel ran. Und das wäre eine Option. Eine andere Option wäre dann auch noch eine Fortsetzung von Cognition. Haben sie gemeint? Also eine zweite Season eventuell? So wie ich das verstanden habe?
Ja, genau. Und da eventuell auch mit anderen Personen, die andere Fähigkeiten haben als jetzt Erica. Aber da ist, glaube ich, noch nichts spruchreif. Die machen jetzt Gabriel Knight fertig und dann
gucken sie, was sie können. Ja.
Geschaut, was geht, ja.
Wurde eigentlich der Soundtrack nochmal neu aufgenommen für das Gabriel Knight?
Also der wurde rearranged irgendwie von Robert Holmes. Ja, genau, das kam in Trailer. Und ansonsten, es wurde wohl alle Dialoge nochmal neu aufgenommen mit neuen Sprechern.
Mhm. Also ja, es gibt ja auch Änderungen. Also ihr macht ja nicht original 1:1 das Spiel, sondern macht ein paar Änderungen, ändern ein bisschen an der Struktur.
Ja, es gibt teilweise sind Dialoge gekürzt.
Ja, die Originalaufnahmen sind ja auch nicht mehr vorhanden.
Zusätzliche Dialoge und wie gesagt, Sprecher sind alles neue. Sind von dem Synchronstudio, das auch von Telltale benutzt wird, hat er gemeint. Mhm. Außer der Hauptdarsteller, das ist wohl ein Charakter aus The Silver Lining.
Ich kenne das Spiel nicht, ich habe es nicht so genau.
Er kann angeblich Tim Curry sehr gut nachmachen. Ich habe es jetzt in der Messehalle nicht gut gehört, von daher kann ich das nicht beurteilen.
Aber Silver Lining ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Da haben wir natürlich auch gefragt, weil da fehlt ja noch ein Stück. Ja. Es sind ja 4 Teile von Silver Lining inzwischen erschienen. Das ist das Freeware-Projekt, das ursprünglich mal King's Quest 9 werden sollte und dann nicht wurde, weil aus lizenzrechtlichen Gründen dann jetzt als Silver Lining halt episodenartig veröffentlicht wurde. Und diese 5. Episode lässt schon eine ganze Weile auf sich warten. Und natürlich haben wir danach gefragt und haben auch prompt dann auch eine Szene aus dem 5. Aus der 5. Episode gezeigt bekommen.
Ja, nur um zu beweisen, dass
dass sie wirklich dran arbeiten.
Titel wirklich in Arbeit ist, aber sie wollen keine Auskunft geben, wann und ob es wirklich erscheint. Also vor allem wann.
Also ob schon, aber es hat nicht so geklungen, als würde das jetzt kurzfristig anstehen.
Nein, also.
Weil es ist aber tatsächlich so, dass Silver Lining ist ein Team von Freiwilligen. Ja, das sind unbezahlte Leute. Und natürlich muss Phoenix Online als aufstrebendes Unternehmen die Sachen, die Geld bringen, vorziehen erstmal. Ja. Also die Gehälter müssen bezahlt werden. Das heißt, alles, was Geld reinbringt, muss als erstes gemacht werden. Und alles, was kostenlos ist, muss halt dann hinten anstehen.
Genau. Und apropos Release, Gabriel Knight soll noch im Herbst kommen. Hängt aber ein bisschen von Activision ab, weil die müssen alles abzeichnen, dass da keine rechtlichen Probleme oder so gibt.
Das ist auch eine interessante Sache. Da haben wir auch mal nachgefragt, wie denn eigentlich so der Einfluss von Activision auf die Produktion von diesem Gabriel Knight Remake ist. Und haben da die Antwort bekommen, eigentlich mischt sich Activision da gar nicht großartig ein. Im Prinzip ist es Jane Jensens Sache. Die hat die Lizenz von Activision zur Verfügung gestellt bekommen. Auch die Veröffentlichung, also das ganze Publishing hängt komplett an Phoenix Online Publishing und nicht bei Activision. Das Einzige, was Activision macht, ist, die gucken halt drüber, ob hier irgendwo irgendwelche Markenrechte verletzt werden. Also eigentlich nur auf einer rechtlichen Basis. Ob das, was Phoenix Online da machen, auch wirklich geht.
Ja, da gab es zum Beispiel ein 300 Jahre altes Bild, das sie rausnehmen mussten, weil da eben ein Copyright noch drauf ist.
Ja, oder irgendwelche Embleme von Automarken, die müssen halt dann raus und solche Sachen halt. Aber ansonsten Activision sollte sich wohl inhaltlich gar nicht eingemischt haben.
Ja. Ja, Phoenix Online Publishing gibt es ja auch noch.
Genau.
Die haben noch gesagt, ja, sie haben noch 3 weitere Titel in den nächsten Monaten im Plan, Pipeline, ja. In der Pipeline, genau. Mindestens zwei davon seien Adventures. Titel haben sie uns noch nicht genannt. Aber es seien aber schon bekannte Titel, die sie halt aufgreifen. Also von irgendwelchen
Indies. Das sind keine Spiele, die wir noch nicht kennen, sondern die kennen wir wohl irgendwo her, aber es ist nur noch nicht bekannt, dass Phoenix Online die publishen wird.
Ja. Das war es eigentlich bei Phoenix Online.
Ja.
Dann ging es von der Saftbar zurück zum Argentinien-Booth, denn da wurden wir schon von Agustin erwartet, der hat uns Asylum, ein geheimes Projekt und nochmal Serena ganz kurz gezeigt. Zu Serena, das war ja überraschend erfolgreich auch auf Steam, dafür, dass überhaupt keine PR gemacht wurde. Das Freeware-Projekt, wer es noch nicht ausprobiert hat, gleich auf Steam, gleich runterladen. Schönes, schönes Spiel, schönes Experiment auch, wenn man ziemlich viel klicken muss, bis was passiert. Und dieses Spiel wird jetzt auch nochmal eine deutsche Übersetzung bekommen in Text. Für eine Sprachübersetzung sucht er noch jemanden, der das umsonst macht. Dann gäbe es das auch noch. Asylum sieht inzwischen wahnsinnig gut aus. Die haben ja eine kleine Verschiebung vorgenommen, sind von ihrer Engine rüber zu Unity und haben alles angepasst, sodass sie soweit alles übernehmen konnten, was sie bislang programmiert haben. Unity ermöglicht jetzt wunderschöne Himmel, die sich auch bewegen. Also da war ein Sonnenuntergang zu sehen, der war sehr beeindruckend, finde ich. Und man kann jetzt 3D-Charaktere sehr schön mit einbinden, denn am Frontdesk, wie heißt das, Empfangstresen, genau, sitzt jetzt eine Dame, die geduldig in die Kamera guckt im Moment, sonst noch nichts macht, aber sich da hin und her bewegt. Das sieht wirklich sehr überzeugend aus. Erscheinungstermin in dem Sinne gibt es immer noch nicht, aber
da hat er dazugelernt, muss man das sagen. Ja. Weil er hat ja sonst konsequent bei jeder Gamescom gesagt, naja, vielleicht kommt ja an Halloween. Und
es kommt wahrscheinlich nicht an Halloween.
Es kommt
ja, es gibt erstmal keinen.
Zumindest nicht dieses Jahr.
Keinen Erscheinungstermin.
Aber es sieht schon sehr fertig aus. Das Gebäude ist fertiggestellt. Jetzt man kann, glaube ich, auch schon überall durchlaufen, hat er gesagt.
Aber ja, es gibt noch keine Game-Logik.
Genau, man kann noch nicht gewinnen. Das ist ein bisschen blöd.
Ja, man kann noch nichts machen eigentlich, außer laufen.
Er hat heute auch immer eine Pressemitteilung rausgegeben, dass der Alpha-Status erreicht ist. Was immer das auch heißen mag, das definiert ja jeder anders.
Und dann kam Jan extrem ins Grübeln, denn Agustin hat vorgestellt, er hat ein neues Projekt. Nachdem jetzt die Grafiken abgeschlossen sind für Asylum und die Grafiker so nichts mehr zu tun haben, wenden sie sich dem nächsten Projekt zu, dessen Titel wir noch nicht kennen.
Aber wir haben ihn schon gesehen, wir haben ihn nur nicht wahrgenommen, weil wir dumm sind. Weil, Agustin hatte das Unity-Projekt offen gehabt, glaube ich. Ich glaube, das ist das Problem,
oder? Da stand der Originalname.
Und da stand wohl der Originalname im Unity-Projekt und wir haben nicht hingeguckt.
Und es lief keine Kamera, wie wir inzwischen festgestellt haben.
Ja, das ist sehr ärgerlich, weil sonst wüssten wir jetzt, weil, und du wirst gleich erzählen, warum das so spannend ist.
Es ist eine dritte Person-Adventure, soll krimi-mäßig losgehen und dann crazy werden, wie Agustin das so schön bezeichnet, dann sehr ins Horrormäßige abdriften. Der in Anführungszeichen Arbeitstitel ist im Moment Ashes to Ashes, Dust to Flash. Mhm.
Und es ist wohl irgendeine wichtige Lizenz dahinter. Weswegen es so spannend gewesen wäre, den Originaltitel.
Und wir haben dann sogar noch einen Tipp bekommen, den wir jetzt so nicht weitergeben, weil sonst errät es vielleicht noch jemand vorher. Das Ganze wird am 1. Oktober mit mehr Details unterfüttert, dann startet auch eine Kickstarter-Kampagne, dann wissen wir da mehr. Wir haben auch noch einen Tipp bekommen, aber der hat uns nicht besonders viel weitergeholfen. Außer eben, dass Jan die ganze Zeit in der Ecke stand und gegrübelt hat, was es sein wird.
Ja, es war offenbar nicht I Know What You Did Last Summer.
Nein.
Es war nicht während der Welt, es kam in San Diego. Und da war ich irgendwann auch leer mit meinen Ideen.
Keine Affen angeblich im Spiel.
Keine Affen im Spiel. Hm. Indiana Jones ist es auch nicht.
Ja, weil wir dachten, das vielleicht ist die Bundeslade. Also,
ist das eine Lizenz?
Die Bundeslade?
Ja, das ist eine Lizenz. Ja.
Bei Lucasfilm hat alle sein Trademark.
Ah, okay. Auch die Bundeslade.
Die mit Sicherheit
auch. Vatikan auch.
Ja, man könnte noch sagen, darf man schon beraten, wie viel Budget man will für den Kickstarter? War das
glaube ich, war öffentlich.
War öffentlich. Also wir haben gehört, es ist ein Kickstarter-Projekt mit $200,000, was fast doppelt so viel ist immerhin wie bei Asylum. Also ein wirklich... wirklich relativ kräftiges Budget eigentlich, wenn man überlegt, dass momentan es bei Kickstarter ja auch nicht so leicht ist, mehr für Adventures Geld zu kriegen, weil einfach viele Adventures schon gebackt wurden und viele Leute auch erstmal jetzt natürlich warten,
bis da mal was kommt
und was funktioniert. Und das Halbe ist ja auch noch nicht fertig. Von daher bin ich da echt sehr gespannt, was das für eine Lizenz ist, weil ich vermute dann schon mal, dass die Lizenz, dass Agustin schon auch sehr darauf spekuliert, dass auch die Lizenz wirklich so stark zieht, dass die Leute sagen, ja, also dafür gebe ich wirklich mein Geld. Also es könnte eine spannende Sache werden.
Wobei er eins gemacht hat, was viele andere jetzt nicht... Es ist ja jetzt leider gerade in den letzten Wochen und gerade vor der Gamescom gab es ja einen richtigen Kickstarter-Adventure-Boom. Ja, weil alle irgendwie noch so diesen Euerfund mitnehmen wollten. Ja, und da ist er wohl bewusst nicht auf diesen Zug mit aufgesprungen, weil jetzt haben wirklich teilweise die ersten Adventure-Projekte schon das Problem, dass sie überhaupt keine Backer mehr kriegen, weil die Leute für diesen Monat kein Geld mehr haben. Ja, weil sie jetzt schon in den letzten 2-3 Wochen so viele Projekte gebackt haben, weil einfach, dass es einfach zu viel wird. Und das umschifft er. Und ich glaube, dass es im Oktober nicht mehr so viele geben wird.
Wir werden es sehen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt.
1. Oktober ist auf jeden Fall schlau. Da gibt es die Kohle auf dem Gehaltskonto.
Ja. Und es geht Richtung Halloween zu. Da haben die Leute auch Lust auf ein Spiel, das crazy wird.
Also er ist sehr überzeugt, ja.
Hans-Peter Lovecraft war es ja auch nicht.
Richtig, das haben wir auch schon ausgeschlossen.
Mhm. Ja, wir haben aber eine Szene davon schon gesehen.
Ja, so eine Art Klassenzimmer, Raum, Bibliothek. Ja.
War aber ganz schön vollgestellt. Also da wird schon einiges im Raum sein.
Vielleicht ist es irgendeine Filmlizenz. Agustin ist ja ein Fan von Horror- und Splatter-Filmen der 80er. Und auf das hoffe ich noch so ein bisschen. Das fände ich persönlich sehr toll.
Was haben wir denn da mit Schulklassen?
Mit Schulklassen?
Oder Bibliotheken. So ganz klar war es ja nicht.
Children of the Corn, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Wir machen uns nochmal Gedanken
darüber. Stephen King Lizenz vielleicht.
Wir spekulieren einfach über die nächsten Podcasts hinweg weiter.
Und wir wollen euch aufrufen zu erraten, wie das Ganze heißen könnte. Schreibt es in die Kommentare. Und derjenige, der den besten Vorschlag macht, der kriegt was, was wir uns noch überlegen.
Wir verraten aber nicht, wie viele Wörter der Titel hat.
Nee.
Verraten wir nicht. Gut, verraten wir nicht. Weil das wissen wir schon. Aber wir verraten
hilft halt auch nicht weiter.
Aber wir verraten nicht, wie viele Wörter das sind.
Das ist mehr als eins.
So viel kann man sagen.
Wenn man es mit Bindestrich schreibt.
Ja, das, da hat er ja ganz komisch drauf reagiert, auf diese Bindestrich-Frage. Ich glaube irgendwas mit Bindestrich.
Ich glaube, es besteht nur aus Bindestrichen.
Ja. Pausezeichen.
Du kamst ja zu spät, Jan, zu Agustin, denn du hast ja noch was anderes angeguckt.
Richtig.
Wie spricht man das aus? Es war nicht Torrent.
Torren. T-O-R-E-N heißt das. Das gibt es wohl auch schon ganz lange, aber die haben alles weggeschmissen und nochmal neu gemacht. Ja, es ist.
Das ist ungefähr deckungsgleich mit dem, was wir parallel bei Agustin erlebt haben.
Ja, während ihr bei Agustin am Argentinien-Stand war, war ich eine Etage drunter am Brasilien-Stand, weil ich hatte so. Die waren ja nicht mal im Finale und da dachte ich, da kann man ja mal gucken. Nein, ich habe vorher gelesen, dass es da dieses Torrent gibt und. Hab mich gefragt, was ist das eigentlich? Weil ich hatte noch nie davon gehört, obwohl es wohl schon mal irgendwo besprochen worden ist als Preview. Es ist letztendlich sowas ähnliches wie Ico oder Shadow of the Colossus, wenn das jemandem was sagt. Man läuft in Gestalt einer jungen Frau durch die Gegend, wobei jung ist ein bisschen viel gesagt. Man fängt an als Baby.
Ich finde, da hast du jetzt schon übertrieben.
Später ist man dann mehr so ein Mädchen, dann ist man Jugendliche und man altert mit dem Fortschritt des Spiels so durch ein komplettes Leben durch. Und dieses Spiel ist letztendlich auch eine Metapher des Lebenswegs, des Lebenszyklus, des Wachstums während des Lebens. Und
Echtzeit?
Nein.
Ja, das Spiel dauert 80 Jahre.
Also es ist letztendlich ein Tag und während dieses Tages altert diese Frau eben von Baby zu Tod. Wenn man das nicht verhindert. Und man muss, glaube ich, irgendwie verhindern, dass sie eben auf diese Weise altert. Und das will ja auch keiner. Jedenfalls spielt es in einem riesigen Turm und in diesem Turm wächst ein Baum. Und man fängt eben ganz unten an in dem Turm und dieser Baum wächst durch diesen Turm mit dem Fortschritt der Kapitel und ist eben so der Baum des Lebens. Und alles ist eine große Metapher und das Ganze wird auch erzählt in Form eines epischen englischen Gedichtes. Und es ist von daher sehr, sehr künstlerisch, sehr metaphorisch, sehr schwierig zu greifen. Man muss darüber nachdenken, was man da sieht und das reflektieren und versuchen zu interpretieren. Und spielerisch ist es eben dann so, man hat nicht so richtig, man hat kein Inventar, man hat keine richtigen klassischen Rätsel, aber man muss Rätsel im Grunde lösen durch das Interagieren mit der Umgebung. Man trifft dann auf einen Drachen, der einem Böses will. Das ist dann ein Gegner. Aber der Kampf ist eben auch kein Actionkampf, sondern auch so als Rätsel aufgebaut. Da muss man dann eben verstehen, was man machen muss, um diesem Drachen widerstehen zu können. Und auf die Weise kommt man dann eben immer höher in diesen Turm, in dem der Baum des Lebens wächst und muss dann eben oben ankommen irgendwie. Und wem sowas gefällt, das sieht gar nicht so schlecht aus, wird jetzt wohl ab Anfang nächsten Jahres dann fertig sein.
Du hast eine englische Version dann
gesehen. Das ist eine englische Version gewesen, ja.
Das gibt's digital Download dann, oder?
Wie sie es verkaufen wollen, weiß ich gar nicht. Das war jetzt eine Xbox, auf der ich das gesehen habe.
Okay. Plattform, weißt du auch nicht.
Plattform müsste ich nochmal nachgucken, weiß ich aktuell nicht. Aber ja, wer das interessant findet, sollte das mal im Auge behalten.
Auf jeden Fall was anderes. Würdest du es noch als Adventure einstufen oder ist es schon über den Tellerrand geguckt?
Es ist schon ganz klar in der Nähe des Tellerrands. Auf welcher Seite des Tellerrands ist dann wieder, hängt davon ab, wen man fragt. Aber es ist jedenfalls kein Spiel, wo es außerordentlich auf Geschicklichkeit ankommt. Ich will nicht ausschließen, dass es Szenen gibt, wo so ein bisschen Geschicklichkeit mit reinspielt. Also in dieser Drachenzähne gab es zumindest getimte Rätsel, also man musste immer, wenn der Drache zuschlägt, muss man irgendwie hinter so einer Statue sein, um in Schutz zu sein. Aber das schien jetzt nicht die Herausforderung an der Stelle zu sein, diese Geschicklichkeit. Aber ganz ohne so getimte Geschichten kommt es nicht aus.
Sehr spannend. Ebenso wie das nächste, was wir dann gesehen haben, eine Fortsetzung.
Eine Fortsetzung, zwar The Book of Unwritten Tales 2 bei King Art. Da hat uns der Jan Theisen die aktuelle Version gezeigt. Ja, was gibt es da zu erzählen? Sieht aus wie ein typisches Book of Unwritten Tales.
Heißt gut.
Heißt sehr gut, sehr
so
witzig.
Mercedes irgendwie.
Extrem viele Anspielungen wieder an verschiedenste Fantasy und sonst was.
Es kommt im Prinzip mal Little Pony vor. Also wenn jetzt das Spiel kein Erfolg wird, dann weiß ich nicht mehr.
Es kommen wieder die ganzen alten Charaktere vor. Also man spielt wieder Wilbo, Eve, das Vieh
und Nate.
Wobei vor allem Wilbo und Eve größere Rollen kriegen dieses Mal. Aber insgesamt wird das Spiel insgesamt größer.
Da war ich überrascht, dass sie gesagt haben, das Spiel wird größer als Teil 1, weil Teil 1 war richtig groß.
Ja, aber Jan ist der Meinung, es wird nochmals größer.
So wie ich es verstanden habe, war es schon groß geplant, als es von Nordic Games in die Finanzierung gegangen ist. Und dann kam ja nochmal dieser Kickstarter oben drauf, wo sie ja gesagt haben, wir wollen ja noch mehr machen. Ja? Und wir wollen ja noch dieses umsetzen und jenes umsetzen. Und da kam ja über den Kickstarter, glaube ich, nochmal 170.000 zusammen.
Ja, auf jeden Fall eine ordentliche Summe Geld. Ja. Und
das hat natürlich auch die Spielzeit dann nochmal ein Stück gestreckt. Mhm. Und jetzt sind es halt bei 20 bis 25 Stunden.
Oder so. 20 bis 25 Stunden, genau.
Und ja, ich muss sagen, diese Stundenzahl, da höre ich nie drauf. Ja. Also das sagen die alle, das kriegen die wahrscheinlich auch von den Publishern gesagt, dass sie das sagen sollen. Ja. Da höre ich nie drauf, aber wenn er sagt, das ist größer als Teil 1, dann hat er ja irgendwie eine Bezugsgröße. Da gebe ich schon mehr drauf.
Er hat die Anzahl Wörter genannt, die...
Stimmt, ja.
Im Spiel sind. Also im ersten Teil waren es wohl an die 100.000 Wörter im Spiel und Teil 2 soll über 150.000 Wörter haben. Also die Hälfte nochmal drauf geklatscht. Das ist
eine Latte.
Sehr ordentliche Zahl, ja.
Und 25 Stunden anzukündigen hat sich auch schon lange keiner mehr getraut.
Ja.
Ja, auch mal dazu sagen.
Gesprochen werden diese Wörter auch wieder von den Sprechern aus dem ersten Teil, die konnten sie alle zurückgewinnen. Sprich, wir können uns auf unter anderem Oliver Rohrbeck freuen als Wilbur.
Marschall zu hören, ja.
Ja. Das Vieh hat neue Wörter gelernt, es kann jetzt dann 150 Wörter.
Mhm. Und was ich auch weiß, also wer die englische Version mochte von Book of Unwritten Tales, der kann sich auch freuen. Es wird vom selben Studio aufgenommen und sind auch wieder dieselben Sprecher.
Und hat sich auch sehr gut angehört. Also wir haben beide Versionen vorgeführt bekommen und hat sich beides sehr, sehr gelungen schon angehört. Wobei die deutsche Version... Nee, Entschuldigung, das war ein anderes Spiel.
Für mich persönlich muss ich sagen, es war das Lustigste, was ich heute gesehen habe.
Ja.
Ja.
Also gerade die Szene am Anfang, wo Nate da im freien Fall an dem Stein hochklettert, fand ich ganz großartig witzig. Auch ohne Dialog schon fantastisch animiert.
Ja.
Slapstick, ja, im freien Fall, herrlich.
Auch die Überlegung, wie sehen eigentlich kleine Ents aus, fand ich sehr schön.
Ja, Bonsai-Ents. Super Idee.
Ja, vom Schwierigkeitsgrad her soll es ungefähr auch wieder so werden wie Teil 1. Eher vielleicht ein bisschen komplexer. Also es soll wohl größere Gebiete geben und es soll immer mehrere Aufgaben parallel geben, sodass man sich entscheiden kann, welche Sachen man angeht, beziehungsweise wenn man irgendwo steckt, dass man einfach mal parallel was anderes macht und vielleicht dann währenddessen auf die Lösung vom ersten Problem kommt.
Und das muss man auch sagen, den Satz, das soll eher ein bisschen komplexer werden als beim letzten Mal. Haben wir heute auch nicht oft gehört.
Richtig.
Stimmt.
Eher das Gegenteil. Ja, und Release, das erste Kapitel soll bereits im September bei Steam Early Access kommen. Und, oder beziehungsweise die erste Episode, die aus mehreren Kapiteln besteht. Oder?
Ich glaube, das erste Kapitel und dann kann man die Kapitel spielen. Ist jetzt aber kein Episoden-Adventure in dem Sinne, sondern
ja,
wie
genau,
Axel gesagt hat, Early Access. Und wer warten will, kann sich einfach alle fünf.
Ja, genau. Anfang nächstes Jahr soll es dann komplett im Laden stehen oder auch komplett runterladbar sein. Und jetzt sollen alle 4 bis 6 Wochen die Kapitel folgen, die nachfolgen. Und es sind insgesamt 5. Ja.
Ich fand auch sehr beruhigend, Tierquälerei ist wieder ein Thema. Kann man so unterschreiben.
Und das unterstützen wir.
Finde ich super.
Außer den Dalek macht das ja niemand. Dann ging es um jemanden, der verschwunden ist. The Vanishing of Ethan Carter, haben wir gezeigt bekommen. Ich würde sagen, die ungewöhnlichste Pressevorführung, die
ja,
wir bisher
hatten. Ja, das war gut gemacht.
Ja. Also man hat uns einen Controller in die Hand gedrückt und dann waren auch alle Verantwortlichen weg.
Ja.
Das hieß, jetzt spiel mal, mehr gibt's nicht zu sagen.
Und zwar auf einer schönen großen Kinoleinwand sozusagen,
ja.
Also Heimkinoleinwand.
Mit Kinosessel.
Mit Kinosessel und nur wir Redakteure drin. Und
noch ein anderer Redakteur, wer war das eigentlich?
Keine Ahnung.
Wissen wir nicht.
Vielleicht war es Ethan Carter.
Da ist er schon. Der kam sich auch mit
das
uns ein bisschen komisch vor.
Das war das Rätsel.
Ja. Der hat sich, glaube ich, gedacht, was sind das für bescheuerte Typen?
Ja. Hat sich aber dann doch irgendwie mitreißen lassen.
Wir haben auch irgendwie, ich glaube, so 1-2 Minuten gespielt. Und dann irgendwie, ich glaube, der erste Ausdruck, den wir dann so gemacht haben, war.
Ja. Bisschen mehr zum Spiel, weil da können sich die Hörer, glaube ich, im Moment wenig drunter vorstellen.
Ich finde, das beschreibt das Spielerlebnis ziemlich gut.
Wenn man es ganz knapp zusammenfassen will, so ein bisschen Dear Esther mit Rätsel.
Wo jetzt die PR von Nordic Games sagen würde, ja, ja, nein, ja, nein, nein, jein.
Wir haben es als Originalton, wir liefern es noch nach, im Interview so gefallen.
Ja.
Letztlich bewegt man sich in erster Person durch eine wirklich schön animierte Welt mit Bäumen.
In Echtzeit.
In
also,
Echtzeit,
ja.
Genau, mit WASD und dann kriegt man auch ständig
Fallen
in die Fresse geschlagen.
Also wir hatten Gamepad und nicht WASD-Steuerung, aber wir gehen davon aus, dass es WASD
ja,
auch
ich gehe stark davon aus. Am Gamepad
nicht in Frankreich, weil da sind die Tasten liegen da woanders.
Das
wollte ich nochmal so aus meiner Sicht als Entwickler. Das ist nämlich pures Pain in the Ass, wenn du das einfach mal vergisst. Das ist nämlich dann echt blöd, wenn du sagst, oh, in Frankreich kann man es gar nicht spielen, weil die Tastaturen sind alle anders.
Kann man schon, man muss noch ein bisschen.
Ja, man muss dann die Hände. Also ja. Gerade wenn man multilingual baut, dann. Eieiei.
Ja, sehr düster, sehr morbid ist es. Wie gerade schon erwähnt, man tritt erstmal in Fallen rein und kann dann eine Art übernatürliche Fähigkeit nutzen, um diese Fallen näher anzugucken und dann erscheinen Totenköpfe und später einen nicht mehr ganz vollständigen Menschen auf der Schiene liegend.
Ach, nur weil ihr ihn überfahren habt.
Das war ein Versehen.
Ja. Der war schon so.
Der war schon bevor wir da gefahren sind.
Der war schon bein ab.
Das kann ja jeder behaupten.
Also
ja.
Axel ist drüber gefahren mit dem Zug und wir haben später festgestellt, oh, da liegt.
So ein Raudi.
Nee, wir haben aber ihn erst liegen sehen. Also den
ja, und dann
Torso,
gedacht, da fehlt was.
Der
genau,
Torso
da
lag
was.
Da schon und die, über die Beine sind wir nochmal drüber gefahren. Die lagen bei den Schienen.
Also es ist sehr grafisch. Sicherlich jetzt nichts für Kinder. Und das Grundthema ist ja auch ein verschwundenes Kind, das, wie im Intro angedeutet wird, Dinge weiß, die es nicht hätte wissen sollen. Und dieser Spezialdetektiv, in dessen Traumwelt, soweit ich das verstanden habe, wir uns aufhalten, versucht es rauszufinden. Vom Gameplay her war es sehr interessant, kein Inventar, aber man manipuliert trotzdem die Umgebung.
Man konnte also, auch Sachen mitnehmen.
Also
genau.
es gab ein nicht visuelles Inventar. Man hat Gegenstände automatisch richtig angewandt, wenn man an der richtigen Stelle war.
Genau.
Und man sie eingesammelt hatte zuvor.
Ja.
Genau die zwei Gegenstände, die man aufheben und benutzen konnte.
Ja,
ja, wir wissen
aber,
nicht,
dass wir sagen, wir haben ja jetzt nicht so weit ins Spiel reingespielt.
Ja. 10 Minuten vielleicht. Ja.
Und scheint wohl so zu sein, dass das Gameplay darauf aufbaut, dass man im Prinzip einen Tatort rekonstruiert, der wohl recht komplex ist, so wie ich das jetzt mal so vermute. Also man fährt Züge an die Stelle, wo sie wohl ursprünglich mal gewesen sein müssen. Man nimmt irgendwelche ja, wie gesagt, Steine mit, die man an bestimmten Stellen zurückbringt. Es wirkt so ein bisschen, als rekonstruiert man irgendwas, um damit auf Gedanken zu kommen, die einen hinter das Mysterium von Ethan Carter führen. Hatte ich so das Gefühl.
Auch sehr ungewöhnlich ist die Anzeige. Also man kann etwas beobachten, man sieht ein kleines Leuchten bei einem Hotspot und dann kann man klicken oder eben A drücken, in unserem Fall mit dem Controller. Und dann macht sich der Hauptcharakter Gedanken, die auch als Wörter auf dem Bildschirm auftauchen. Wenn er jetzt zum Beispiel den blutverschmierten Zug anschaut, dann tauchen Wörter auf wie Tier, Mensch, Unfall, Mord und dann...
Wie so eine Tag-Cloud kann man sich das vorstellen.
Genau, verdichtet sich das alles.
Ja, so Quantic Dream-mäßig sozusagen vor sich hin
bearbeitet. Nur, dass man nichts drücken muss innerhalb von 5 Sekunden, das ist eigentlich sehr angenehm.
Bisher nicht, nein, ja, ist richtig.
Das war in Heavy Metal ja schon ganz anders.
Ja. Also atmosphärisch extrem dicht.
Ja, optisch sehr ansprechend fand ich
auch. Optisch sehr ansprechend, Sound war auch.
Musik war toll, also Sounds waren klasse.
Ich hatte irgendwie ab und zu so Twin Peaks ohne Twin Peaks Assoziation.
Ja, ja, das kommt ganz gut hin.
So.
Twin Peaks. Sehr, sehr spannend.
Ja, also ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, habe ich gedacht. Also, ja,
ich will
das
auch spielen.
Will ich unbedingt spielen.
Mir auch, sehr hoher Produktionswert auch. Und wenn man jetzt nicht festgelegt ist auf klassische 2D-Point-and-Click-Adventures, sondern ein bisschen auch mal weiterschauen will, sicher ein sehr interessantes Ding. Es scheint nicht auf Geschicklichkeit und solche Geschichten anzukommen.
Nee, es ist, für mich ist es schon irgendwie Adventure. Ja. Wenn auch nicht ein klassisches
sehr Gameplay. Ungewöhnliches, aber Adventure.
Ja. Man muss mal schauen, wie sehr man dann in diesem Areal herumirrt ohne Führung, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen nervig wird oder so. Ich weiß nicht.
Also das war ein sehr großes, bisschen
sehr großes, unübersichtlich, ja, ja. Und die Gegenstände, die man finden konnte, nicht unbedingt sehr groß und auffällig immer. Also ja.
Also man muss schon explorieren, das ist schon richtig, ja.
Und so richtig Feedback gibt es auch nicht. Also wir haben den Zug korrekt platziert und dann gab es halt so ein
Audio-Feedback, ne?
Ja. Es gab wo wir erst dachten, es ist irgendwas anderes passiert.
Wir haben es kaputt gemacht oder das ist irgendwie so nicht fertig. Ja.
Aber wirklich spannend. Dann kam Stille. Silence, The Whispered World, Teil 2.
Ja, zu dem ich was erzählen soll, mir fällt gerade ein, dass ich clevererweise nicht pünktlich da war, aber ich und deswegen einiges verpasst habe von Silence 2 und so den ganzen Plotherlauf momentan auch gar nicht so 100% rekonstruieren kann. Das kann vielleicht nachher auch noch einer von euch machen. Ich kam ein bisschen später, wie gesagt, in die Präsentation von Silence, Whispered World 2. Hat dann einfach nur mal das Spiel auf mich wirken lassen, erstmal, ohne genau zu wissen, wo exakt im Spiel wir sind. Wir hatten ja auch schon mal eine Vorschau dazu. Marco Hüllen war da, Ann von Vasari war da und Klaas Wolter, die das Spiel präsentiert haben. Und ja, dass es fett aussieht, wie man das von Marco Hüllen so gewohnt ist, brauche ich, glaube ich, nicht nochmal zu sagen. Also es sind unfassbar detailliert und verliebte Grafiken, die wir sehen in jedem Bereich. Also sowohl Hintergrundgrafiken sind toll auskomponiert, aber vor allen Dingen natürlich auch die Characters, die einen riesen Detailgrad haben, aber vor allen Dingen auch eine unfassbar hohe Animationsdichte. Also ich habe Marco da nochmal gefragt, wie viel Animation es da eigentlich gibt, weil irgendwie so bei jeder Aktion, die man macht, so gefühlt irgendwie so eine spezielle Animation kommt, was er im Prinzip dann auch bejaht hat, die dann auch alle schön mit Hand animiert werden, also Motion Capturing wollen sie dann nicht benutzen, sie wollen das wirklich, sie wollen wirklich so einen Animationslook eigentlich im Prinzip beibehalten. Sieht einfach toll aus, ist auf Unity, das ist ja schon länger bekannt, also ist kein 2D-Visionär-Spiel mehr, sondern sie benutzen Unity und sie benutzen ähnlich wie auch Book of Unwritten Tales beispielsweise bereits Projection Mapping. Das heißt, es hat so, sie spielen so mit Kamera, es hat so einen leichten 3D-Look, auch wenn man natürlich weiterhin 2D spielt, aber zum Beispiel die Kamera ist eigentlich fast immer in Bewegung, wenn ich es mal so richtig sehe, sie zoomt immer so leicht raus, wieder leicht rein, wenn man mal irgendwo anders hingeht und in den Fokus gelenkt werden soll, dann zoomt sie auch mal stärker irgendwo hin, also es wirkt alles hochdynamisch, es ist sehr viel animiert bei den ganzen Sequenzen, wie gesagt, nicht nur bei den Characters, sondern auch bei den Hintergrundgrafiken, hat eine tolle Soundkulisse. Also die ganze Präsentation wird, denke ich, schon ein äußerst würdiger Nachfolger werden. Whispered World 1 war ja auch was, wo er erstmal die Grafik gepunktet hat. Also da mache ich mir eigentlich, glaube ich, momentan überhaupt keine Sorgen, dass da was Spannendes passiert. Gameplay hat ja schon so ein bisschen für Furore gesorgt, auch bei unserem Forum. Es gibt offiziell irgendwie so kein Inventar, aber
doch,
man kann
es gibt
doch
ein Inventar.
Genau. Es gibt eigentlich gibt's doch ein Inventar, man kann nämlich einen Gegenstand mitnehmen.
Genau ein.
Ja, genau. Genau ein ging. Da bin ich nämlich gerade reingekommen, als das passiert ist. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man immer einen Gegenstand
genau,
in der Hand halten.
Ja, er merkt sich halt, dass man gerade mit diesem Gegenstand was macht und dann kann man mit dem eben gerade was machen.
Okay, alles klar. Also von daher gibt es ein Inventar.
Das also, heißt jetzt aber auch nicht, dass man eins aufnimmt, 10 Kilometer läuft, zurückgeht und wieder, das ist nicht der Fall.
Ja. Ansonsten ist es vom Gameplay her, es wurde so angesiedelt, irgendwie zwischen Adventure und Telltale spielen, so ein bisschen, das war so ein bisschen die Aussage. Das heißt, es ist jetzt eben nicht mehr so das ganz klassische Adventure-Gameplay, sondern es ist deutlich durchdramatisierter, sage ich jetzt mal. Es passiert, wie gesagt, relativ viel. Also eigentlich so die Handlungen, die man macht, sind irgendwie immer, wenn es nur eine Animation ist, die irgendwie abspielt. Also es gibt wenig Sequenzen, wo man so das Gefühl hat, es gibt Leerlauf. Also es ist, die Spielzeit, glaube ich, wurde angegeben, so mit sechs bis sieben Stunden. Also es ist jetzt mit Sicherheit kein Book of Unwritten Tales 2, aber es ist halt dafür so ein bisschen dem auch wenn es ein gebeutelter Begriff ist, dem interaktiven Film so ein bisschen näher. Und damit dann auch natürlich emotionaler. Sind dann auch so Sachen integriert, wie beispielsweise das Ganze so ein bisschen mehr gestikartig. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo man Remy, glaube ich, heißt sie. Mhm. Genau, den Namen von ihr habe ich wieder vergessen, weil ich mir keinen Namen merken kann. Der praktisch den Stein aufheben muss, nachdem
Noah.
Du meinst Noah?
Noah, genau. Also Noah muss Remy retten, indem er einen Stein aufhebt, und das macht man, indem man praktisch mit der Maus die Maus praktisch über den Bildschirm draggt, und man muss halt sehr intensiv draggen.
Wie wenn man es auf dem Bein macht.
Genau, Mark Müller hat es versucht auf dem Bein zu spielen, die sind nicht ganz geglückt. Also wo man also versucht praktisch so diese sehr banalen Sachen, die sonst früher nur ein Klick gewesen wären, wo man nur geklickt hat und dann wäre halt irgendwie der Stein weg gewesen, oder wo man halt vielleicht ein Rätsel eingebaut hätte mit irgendwas aufhebeln. Da ist es jetzt eben so, dass man mit der Maus eben draggen muss und eben das sehr intensiv machen muss, um auch wirklich der Kraftakt, der da zum Beispiel drinsteckt, dass man den so ein bisschen abbildet. Also es ist so ein bisschen anderes interaktives Gameplay, das so ein bisschen emotionaler ist und so ein bisschen weggeht von dem Reinknobeln hin zu, wie bringe ich eigentlich den Spieler möglichst nah ran an diese Charaktere und an die Story. Klar, Spot ist wieder dabei, er kann sich schön verwandeln, man kann ihn selbst mit der Maus verwandeln, wenn ich es richtig gesehen habe, indem man ihn in verschiedene Formen bringt. Ich glaube, es sind 4 Grundformen, die es erstmal irgendwie gibt. Drei Formen, wie immer super animiert. Wenn er in einer bestimmten Form ist, bleibt er auch so animiert, also kann dann irgendwie als Kugel rumhüpfen oder als Teppich vor sich hin wandern.
Kriechen.
Kriechen, genau. Sieht toll aus. Klar würde eingesetzt, wieder um Rätsel zu lösen. Es gab mal eine Situation, wo man eine Pflanze vorm Aufblühen hindern musste, weil sie Drogen ausgesendet hat.
Ja, würde jetzt vorne drin stehen, Drug References.
Ja, genau. da muss man dann einen Spot als Teppich quasi vor das Fenster hängen, damit eben das Licht nicht reinscheint und die Pflanze wieder zugeht und so. Also da gibt es sehr viele solche derartigen Rätsel. Man spielt beide Characters, wenn ich es richtig gesehen habe. Und sterben kann man auch. Gab ein Autosave.
Ja, die Rätsel ergeben sich halt nicht aus dem Inventar wie bisher, sondern ich glaube einmal viel aus Spot, den ich eben in verschiedenen Formen an verschiedenen Stellen einsetzen kann. Und dann daraus, dass man eben zwischen den Charakteren wechseln kann und die jeweils verschiedene Eigenschaften haben. Und so wird das Ganze, das Rätseldesign sozusagen auf diese Features ein bisschen verlagert. Dadurch wird es natürlich weniger komplex, es verschwindet nicht, aber es wird weniger komplex und dadurch wird man eben so ein bisschen verdichtet auf die Story und kriegt eben dadurch, dass man weniger komplexe Rätsel hat, in kürzerer Zeit mehr Story.
Genau, also ein hochnarratives Spiel. Also jeder, der sich für wirklich Geschichten interessiert, ist da richtig aufgehoben.
Aber
also
in der Tat ist es auch glaubwürdig, dass es nicht wie Telltale ist. Also es ist nicht einfach nur mehr oder weniger durchklicken durch die interaktive Geschichte, sondern es sind schon auch Rätsel, wo man ein bisschen nachdenken muss.
Genau, also es gab einige Sachen, wo man durchaus auch was kombinieren musste, um bestimmte Orte zu erreichen und dergleichen mehr. Also das kann man jetzt durchaus bestätigen, dass das so ist. Was man auch noch sagen kann, ist, Cedric bekommt eine neue Stimme.
Genau.
Weil er älter ist.
Und sie
nicht mehr passen. Man kann auch sagen, Cedric macht mit.
Ja. Achso, ja.
Wir wissen nicht, warum und wie. Wie er reinkommt in die Geschichte ist noch...
Wir haben ihn nicht gesehen, oder?
Also
ich habe ihn nicht gesehen. Aber er ist dabei.
Ja.
Werden wir sehen.
Habe ich
irgendwas vergessen?
Wo man, finde ich, auch noch drauf eingehen kann, ist dieses Projection Mapping. Der Begriff fiel schon. Ich nenne es ja gerne der neueste Shit. Und es werden wirklich sehr beeindruckende Sachen mitgemacht. Also Book of Unwritten Tales 2 benutzt das jetzt. The Derek macht es mit Silence und auch mit The Devil's Man. Und das ist eben eine Technik, dass man zwar diese gezeichneten oder wie bei Book of Unwritten Tales vorgerenderten Hintergründe hat, die eben nicht in Echtzeit berechnet werden, die aber überlagert über so eine dreidimensionale Struktur und dadurch die Möglichkeit bekommt, mit der Kamera in gewissen Grenzen durch die Szene zu fahren. Und dadurch kriegt man eben so Kamerafahrten und Zoom-Effekte in vorgerenderte oder gezeichnete Szenen. Und ich finde, das sieht in allen drei Spielen ganz fantastisch aus. Das wird jetzt, glaube ich, das wird in Zukunft mehr gemacht, glaube ich.
Ja, es kann jedenfalls gut sein, dass es einfach bald so der Standard ist, dass es alle erwarten.
Alles, zumindest bei den größeren Produktionen von The Derelict und so.
Also gerade bei es tut halt dem Adventure, glaube ich, halt auch wirklich gut. Also ich finde, man merkt das halt einfach auch bei Silence, weil halt immer Bewegung da ist. Und wenn nur, wie bei Silence, die Kamera immer nur ganz leicht rein und raus fährt, was sie immer so ein bisschen tut, man hat immer das Gefühl, es ist so Bewegung da. Das ganze
Aber Silence kommt ja noch dazu, dass sie unglaublich oft umschneiden. Also sie haben wirklich eine sehr filmische Art, die Kamera zu führen. Sie halten nicht einfach immer auf die Totale, sondern sie schneiden auch auf die Details und immer mal hin und her. Dann zoomt die Kamera durch dieses Projection Mapping eben wieder rein und raus. Da ist schon sehr viel Bewegung.
Also jede, wie gesagt, fast jede Handlung hat eigentlich irgendwie so gefühlt so eine Mini, also Cutscene will man es eigentlich nicht nennen, weil es alles noch im Spiel ist, aber ja, im Prinzip ist wirklich jede Sequenz so eine eigene kleine Mini-Filmsequenz für sich. So, ja, und immer liebevoll animiert und toll gemacht. Also von daher, glaube ich, könnte das eine ganz, ganz spannende Sache werden. Wenn man, wie gesagt, viel Wert auf Narration und tolle Präsentation legt.
The Devil's Man ist gerade auch schon erwähnt worden, das haben wir auch nochmal gesehen.
Ich
habe es zum ersten Mal gesehen.
Ich habe es auch noch mal gesehen. Ich habe es bei den Daleks schon gesehen in Hamburg. Und recht viel mehr als im Interview gesagt wurde mit Kevin, gab es nicht. Allerdings doch noch mal bewegte Spielszenen. Das konnte ich auch noch nicht sehen. Ich hatte bislang auch nur Screens gesehen, also wie das Ganze in Bewegung aussieht. Und noch mal viel mehr Details zu den Entscheidungen, die der Spieler treffen kann und die der Dreh- und Angelpunkt dieses Spiels sind, die ich auch sehr beeindruckend finde, wie das aufgebaut ist.
Wobei man muss noch sagen, das, was wir jetzt gesehen haben, ist noch nicht die finale Version gewesen. Die arbeiten da mit 3D-Hintergründen und 2D-Charakteren. Mhm. Finde ich interessant, weil es war ja sonst immer andersrum, dass man gesagt hat, 2D-Hintergründe.
Und die Hintergründe sind auch gezeichnet.
Mhm.
Aber eben durch das Projection Mapping.
Ja, ja, genau. Ja. Hast du diese Dreidimensionalität drin.
Aber funktioniert, finde ich, trotzdem vom Look her. Also,
ja,
super. Das sieht absolut spannend aus und freut mich persönlich ja besonders, weil ich ja ein großer Fan von Multilinearität bzw. unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten bin. So, was ich einfach spannend finde, damit zu experimentieren, auch narrativ. Und das scheint der Devil's Man ja sehr intensiv zu machen.
Es bleibt bei einem Ende, das sich nur in Nuancen unterscheidet, aber Rätselwege zum Beispiel. Ein Beispiel können wir sicherlich nennen. Es gibt an einer Stelle die Möglichkeit, entweder ein Schloss zu knacken, um einen Hebel zu bewegen und damit ein Uhrwerk auszuschalten, oder aber eine etwas gefährlichere Variante, einen Begleiter zu bitten, ein Zahnrad anzuheben und so den Mechanismus für kurze Zeit auszusetzen, damit man mit einem Besen ins Haupttriebwerk reingrätschen kann und dann dreht sich das auch nicht mehr. Und je nachdem, für was man sich entscheidet, hat man später andere Möglichkeiten. Wenn man den Dietrich verwendet, bricht er ab und ist weg. Dann hat man ihn später für ein anderes Schloss nicht. Wenn man sich entscheidet, den Kollegen zu Hilfe zu nehmen, dann verletzt er sich, was später im Spielverlauf eine Entzündung hervorruft und ihn dann in tödliche Gefahr bringt. Letztlich kommt alles mehr oder weniger aufs Gleiche raus, zumindest aufs Ende betrachtet, aber mit welchen Problemen man konfrontiert wird, das unterscheidet sich massiv. Auch welche Entscheidungen man zwischendrin trifft, die zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen. Wie gehe ich mit jemandem um, der zum Beispiel meine Autorität untergräbt? Auch das spielt dann eine große Rolle. Fand ich wahnsinnig spannend und ist für mich auch ein echter Grund, das Spiel dann öfter durchzuspielen, weil man sich eben denkt, was passiert denn eigentlich, wenn ich das jetzt so mache?
Ja, es hat schon so gewirkt, dass das, dass da einiges an Kombinationsmöglichkeiten da drin sind in dem Spiel. Also sah das zumindest Kevin Menz, so wie er es erklärt hat. Gibt es da schon sehr unterschiedliche Möglichkeiten, das Ding doch zu spielen.
Ja,
zwar immer modular für sich, also jedes Rätsel für sich irgendwie so. Ist nicht so, dass es irgendwie große, separate Stränge gibt, die man spielt, wie bei Indiana Jones in der Fate of Atlantis beispielsweise. Aber praktisch so für sich, jedes Rätsel an sich, das halt, je nachdem, wie man es löst, Auswirkungen auf Folgerätsel hat, das ist schon eine spannende Sache. Und halt auch, wie dann vor allem der Partner, mit dem man ja spielt, dann auf einen reagiert.
Genau, man spielt abwechselnd beide, das sollte man vielleicht auch noch sagen.
Ja.
Und je nachdem, was man mit dem einen anstellt, legt man sich mit dem anderen Steine in den Weg. Das kann durchaus passieren.
Es scheint wohl auch eine Kernkomponente zu sein, dass man versuchen muss, die Balance so ein bisschen zu halten, die emotionale von diesen beiden Charakteren, wie sie miteinander umgehen. Weil wenn man einen zu sehr bevorzugt, hat man mit dem anderen dann hinterher einfach ein Problem.
Ja. Ja. Also sehr, sehr spannend. Wir bleiben weiter dran. Dann ebenfalls noch bei Dedalic, wir waren lang bei Dedalic, muss man sagen. Ja. Viel gesehen.
Ja, wir hatten, glaube ich, offiziell ging es bis um 6 und der war, glaube ich, um 7 immer noch da.
Um 7 sind wir gerade raus, ja.
Wir sind tatsächlich rausgeschmissen worden.
So, ja.
Wir machen genau, jetzt hier zu.
Das Standpersonal wollte nach Hause gehen.
Ja, wir haben noch ein bisschen was gegessen und getrunken, weil wir hatten Hunger. Und
ja.
Haben ein bisschen mit Carsten, dem Chef, gesprochen. Und das,
mit den Jungs von Randall's Money.
Ja, und war Kevin.
Carsten hat auch drei Worte zu Anna's Quest verloren.
Stimmt, richtig.
Ja, dass das jetzt auch wohl auf der Visionaire Engine umgesetzt wurde und ja.
Das haben wir gar nicht gesehen.
Es wurde nicht gezeigt, es war wohl laut Klaas Wolter noch zu früh für sie. Warum auch immer, sie wissen eigentlich schon seit einem Jahr, dass sie es machen. genau erklären konnte das mir nicht.
Haben ja, ja auch viele sind, haben ja auch viele Titel zu zeigen.
Ja, aber wir waren auch so 3 Stunden da.
Ja. Hat uns noch den Tipp gegeben, also man muss jetzt Anna's Quest vor Dedalic nicht unbedingt nochmal durchspielen, weil es doch recht ähnlich bleibt und nochmal schöner poliert
aufgewertet wurde, genau. Mit mehr Animationen, glaube ich.
Ja.
Und jetzt 16:9 und Full HD, meine ich. Und
also da kann man noch drauf
warten. Ja, da kann man noch das halbe, dreiviertel Jahr warten, bis es
das ist hübsch ist.
In komplett alle Episoden in einem veröffentlicht wird von Dedalic.
Ja, ein Montag ist an sich schon furchtbar, wenn man den aber die ganze Zeit immer wieder machen muss, weil man in einer Zeitschleife ist, dann ist man bei Randall's Monday.
Ja, das Nerd-Adventure. Also das Adventure
für Nerds.
Das Geek-Adventure. Entschuldigung.
Das Point-and-Geek-Adventure.
Ja, das Point-and-Geek-Adventure.
Für alle Brille Leute. Ist nicht Vintage, die ist Retro.
Sehe ich anders. Ja, also das ist ein wirklich absolut klassisches 2D geht's gar nicht, Point-and-Click-Adventure.
Ist ja kein Projection-Mapping.
Ganz ohne Projection-Mapping.
Und funktioniert trotzdem.
Alles rein 2D, trotzdem ja. Unity.
Trotzdem
Unity. Das habe ich aber echt gewundert. Ich dachte, oh, Unity.
Ja,
hätte es nicht gebraucht, aber macht trotzdem.
Ja.
Ja,
ja, da wird so untäglich grüßt das Murmeltier artig immer einen Montag durchlebt. Und was mir persönlich neu war bei dieser Präsentation jetzt, ist, dass das auch eher nichts für Kinder ist.
Das wusstest du noch, oder?
Das war mir so bewusst noch nicht. Also es geht recht blutig da zur Sache. Es gibt diesen einen Bekannten von ihm, der sich immer umbringt und dann.
Ja, weil er seinen Verlobungsring verkauft.
Genau, ja. Es gibt diesen Ring und er ist verflucht und dann ist er in dieser Zeitschleife gefangen. Und Randall verkauft dann diesen Verlobungsring und der, dem er eigentlich gehört, der steckt dann seine Birne in den Toaster, in den Ofen.
In den Mixer.
Und dann macht man ihm den Ofen kaputt und dann das nächste Mal, wenn er Montag ist, ist der Ofen kaputt und dann zerschnibbelt er sich. Und dann nimmt man ihm, keine Ahnung, die Schere weg und dann ist er im Gefrierfach oder so. Jeden Montag bringt er sich irgendwie anders um. Und das durchaus auch recht blutig. Und für mich persönlich das Highlight war die Szene.
Also ich weiß, welche du meinst.
Ja, du weißt, welche ich meine. Ich möchte zuerst was anderes sagen, nämlich, dass es für Nerds, für Geeks ist und vollkommen voller Anspielungen an irgendwelche Star Wars, Star Trek, weiß ich was, alles, Blade Runner, hast du nicht gesehen, LucasArts.
Alle möglichen Adventures.
Alle möglichen. Und in vielen Fällen ist das einfach so ein bisschen plakativ. Ich hänge mal ein Poster von Day of the Tentacle an die Wand. Das ist jetzt nicht besonders witzvoll, das kann man machen, aber ist halt nur so als Referenz. Aber an einer Stelle gab es eine ganz hervorragende Einspielung, nämlich man geht aufs Dach und dann picken da ganz viele Tauben an irgendwas rum. Und die
Tauben sind scheiße.
Und Tauben will keiner und man muss die Tauben irgendwie loswerden.
Also Tauben die Vögel, nicht die Menschen, die nicht hören, sondern...
Ja, Tauben die Vögel, ja. Genau. Und die picken da rum und dann gibt man denen Gift. Und dann machen die alle plopp, plopp, plopp und fallen um. Und dann gibt es eine große Einblendung, auf der steht, diese Tauben schlafen nicht, sie sind tot. Niemand will Tauben und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn sie gestorben sind. Und das ist natürlich eine Anlehnung an diese wunderbare Szene aus Monkey Island 1. Und an der Stelle fand ich es wirklich eine wunderbare Anspielung, weil es ist eben nicht einfach, wir hängen mal ein Monkey Island Poster an die Wand, sondern eine ganz clevere Version dieses Gags aus Monkey Island. Und auf diese Art finde ich solche Anspielungen wieder sehr, sehr reizvoll und sympathisch.
Was ich auch schön fand, das war die Szene, in der man einem Typen sagt, dass er immer wieder im selben Tag feststeckt und der ihm antwortet, ich kann dir die Telefonnummer von Bill Murray geben.
Ja, also es ist wirklich, man kann sie nicht zählen, die Anspielungen an irgendwelche Filme und Spiele und Bücher, die man in diesem Spiel untergebracht hat. Ja, spielerisch ist es einfach auch wieder klassisches Point-and-Click-Rätsel, nicht allzu leicht, also es scheint auch durchaus komplexe Rätsel zu geben. Es scheint auch ziemlich lang zu sein. Es gibt 7 Montage, die man da durchlebt und versucht, diese Zeitschleife eben zu durchbrechen. Und ja, wie das Ganze ausgeht, wissen wir nicht.
Im Englischen konnte ja ein sehr hochkarätiger Sprecher gewonnen werden.
Ja, das fand ich auch super.
Eine deutsche Ausgabe wird es aber auch geben, wurde uns bestätigt, nicht nur in Untertiteln, sondern auch mit Sprachausgabe. Wer spricht, das war aber nicht in Erfahrung zu bringen.
Ja, genauer gesagt kommt das Spiel direkt zum Release in einer Version mit englischer, spanischer und deutscher Sprachausgabe und zusätzlich noch italienischen und französischen Texten.
Und russischen.
Wobei wir vorsichtig sein müssen, bei The Delic waren eigentlich alle Spiele als Retail rein deutsch. So viel ich weiß. Ich denke, das wird sich auf die Steam-Variante beziehen, die Mehrsprachigkeit. Also.
Und Good Old Games.
Entschuldigung. Ja.
Sebastian, lebt noch, alles gut.
Nee, ich wollte.
Also bevor wir jetzt irgendwie.
Ich will den Tisch.
Ich will den Tisch einpacken.
Bevor wir jetzt versprechen, dass man hier jetzt die Sprache im Spiel auswählen kann.
Ja, am Ende vermisst jemand Russisch und dann haben wir einen Dreh im Schachtel.
Ja, dann bin ich jetzt vorsichtig, genau. Aber ja, kurz, es wird definitiv eine deutsche Sprachausgabe geben.
Zu dem Schauspieler, den du angesprochen hast, Jeff Anderson wird das machen.
Also im Englischen?
In der englischen Sprachausgabe.
Aber ich hätte es nicht, wenn die Deutsche auch machen würde.
Was ich gut fand, er scheint auch an den Texten mitzuschreiben. Also sie schreiben das ja als Spanier in Englisch und Jeff Anderson als Hauptsprecher feilt dann noch mit an den Texten und an den Gags und das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Zeichen.
Jeff Anderson, der Randall in Clerks.
Genau, das hat mich sehr gefreut, weil ich Clerks für einen ganz hervorragenden Film halte. Und wer ihn nicht gesehen hat, sollte ihn sich anschauen. Und das ist eben Randall aus Clerks, ist jetzt Randall in Randall's Monday. Von daher passt das ganz gut.
Mal gucken, ob der deutsche Synchron... Gibt es Clerks auf Deutsch?
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß es nicht. Aber vielleicht hat Jeff Anderson eine deutsche Synchronstimme. Mal gucken, ob es die dann wird in Deutsch.
Ja. Jay und Silent Bob treten übrigens auch auf in Randall's Monday, wie man in der Zwischensequenz gesehen hat. Sie werden wahrscheinlich nicht so heißen, weil es bestimmt keine Lizenz dafür gibt. Aber es sind offenbar...
Bob und Silent Jay.
Ja.
Zu guter Letzt sprechen wir noch über Fire, auch ein Spiel, das über Dedalic kommt. Ich tue mich schwer, das jetzt als Adventure zu bezeichnen, auch wenn es die Elemente tatsächlich hat. Also es gibt so eine Art Inventar und es gibt so eine Art Rätsel, aber soweit ich das jetzt gesehen habe, eine Story, die das Ganze nur so einigermaßen zusammenhält, sprich, wir spielen einen Neandertaler mit unfassbar großem Überbiss, der jetzt auch nicht so der superhellste oder geschickteste ist. Er wird abgestellt vom Dorf, das Feuer zu bewachen und lässt es halt ausgehen. Findet das Dorf nicht so knorke. schmeißt ihn raus und er muss daraufhin zu einem Vulkan und Feuer wieder beschaffen. Und zu diesem Vulkan führen ihn Fireflies, wie der Name ja schon sagt. Und davon muss er 7 Stück finden oder 10, ich weiß es jetzt nicht mehr genau.
Das sind 10 Level, glaube ich.
10 Level, also muss er 10 finden und am Ende jedes Levels, und das macht es eben so ein bisschen unadventure-mäßig, erhält man tatsächlich nur diese Firefly. Zumindest wie wir es heute gesehen haben, vielleicht wird daran noch gearbeitet, aber da war dann nur noch U1 oder irgendwie so wird dann
eingebaut. Ja, ja, es hatte so einen Level-Charakter. Ja, und aber gameplay-technisch hat es schon. Naja, es ist halt nicht komplex wirklich. Ich glaube, das ist ein Spiel, das kann jeder spielen, da brauchst du keine Adventure-Erfahrung für.
Auch wenn es teilweise höllisch schwer wird, glaube ich.
Ah, das glaube ich also nicht mehr. Ich glaube, das wiederholt sich.
So. Kann man schlecht beurteilen, wir haben nur einen Tag gesehen.
Wie ist der Vergleich zu Goblins? Also ich habe es jetzt nicht gesehen. Das war ja auch so levelartig aufgebaut.
Ich hatte so ein ganz kleines bisschen, ohne jetzt mal den künstlerischen Aspekt zu berücksichtigen, das Gefühl, dass es sich gameplaymäßig so ein bisschen wie Machinarium. Also dass sich so einfach so von Screen zu Screen, beziehungsweise da sind es dann 2 oder 3 Screens, aber die zusammengehören, ja, die du dann löst und dann wieder weiterkommst. Irgendwie sowas in der Art.
Ja, so ein bisschen auch eine Mischung aus Machinarium und Full Pipe. Also von der Surrealität her. Und es wird auch nicht gesprochen, weil Neandertaler spricht nicht.
Ja. Was ich so sehr nett fand. So spart man sich halt die Synchronisation.
Na, nicht mal das Menü hat Text. Das fand ich sehr schön konsequent. Also da sind überall nur Symbole und wenn du keine Musik willst, dann musst du halt die Steintafel mit Noten durchstreichen. Also, das ist sehr nett. Und da beim Laden fand ich es fast schon krass. Also du klickst irgendwo drauf und vermutest halt, naja, das wird, glaube ich, Spielladen sein und dann kommen halt 3 Steinplatten und dann drückst du einfach drauf und vielleicht lädt er deinen Spielstand, vielleicht auch nicht.
So wie sich Neandertaler halt gefühlt haben.
Aber ich glaube, dass es sehr, sehr witzig ist.
Ja, Marco hat das Spiel ja angepriesen mit den Worten, ich glaube, geil, krank. Von daher erwarte ich einen guten Humor. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen, deswegen, wie war der Humor?
Man zieht einen Elefanten am Schwanz und daraufhin
blinzelnde Wolke weg. Ja, oder blinzelnde Wolke weg. Ja, es ist bunt, es hat große Sprites. Ja. Also es ist nicht so fuddelig irgendwie oder so, sondern es ist relativ aufgeräumt. Sehr farbig und sieht so ein bisschen wie Kinderspiel aus. Ist es aber gar nicht. Es ist schon teilweise ein bisschen schwarzhumorig, glaube ich.
Man möchte zum Beispiel einen Regentanz machen, um eine Wolke zu verschieben, die abregnet. Ja. Und bittet dann den Dorfältesten Regentänzer.
Ja.
Und der tanzt und wird vom Blitz erschlagen und zerfällt zu Staub. Und dann macht das halt selber. Er wird nicht vom Blitz getroffen.
Ja, passiert. Ja,
weil mit dem Arschwackeln, das kann er 1A. Das zeigt er gerne und oft, haben wir alleine an dem Tag schon gesehen. Ja.
Klingt nach einem Spiel, das bei der Delic gut aufgehoben ist.
Ich glaube, die haben da auch Spaß dran. Ne?
Also für den klassischen Adventure war sicher nichts, aber was nett Unterhaltsames könnte das werden, denke ich.
Ich bin gespannt drauf.
Ja, und dann wurden wir rausgeschmissen und haben noch Videos für die Tageszusammenfassung gedreht, die ich gleich noch mache, für unseren YouTube-Kanal, und da eine sehr unschöne Erfahrung gemacht, finde ich.
Ja, vor allen Dingen im Konrad-Adenauer-Saal, der ja praktisch für Demokratie spricht. Und für Meinungsfreiheit und die Freiheit, die wir uns alle hart erkämpft haben.
Im Pressezentrum.
Im Pressezentrum.
Wo ja Pressefreiheit herrscht auch noch.
Auch im Pressezentrum. Wo
im Gegensatz zu allen anderen Orten.
Und ja, wir wollten eigentlich nur was im Konrad Adenauer, wir wollten was verkünden.
Wir wollten 10 Sekunden Videospot drehen. Ja? Und brauchten dafür einen Hintergrund, der stand da auch. Ja.
Im Konrad Adenauer Saal.
Ja.
Aber da standen auch 6, 7 weitere Menschen.
Und die sagten, es wäre ihr Stand. Und da dürfen wir nicht drehen.
Die haben gemeint, es wäre ihr Konrad-Adenauer-Saal.
Und was machen wir dann?
Sinngemäß.
Wir prangern das an.
Das prangern wir an.
Mit Nachdruck.
Mhm. An dieser Stelle könnte ein Dank stehen.
Steht aber nicht. Steht aber
nicht. Ja, also. Wer auf den Gamescom-Kongress geht, kauft auch Speedlink-Produkte.
Ja.
Also anders kann ich es nicht ausdrücken. Und solange Hamer nicht wiederkommt, können wir leider den Gamescom-Kongress und den Gamescom-Kongress ausstattet und selbst spricht und nicht mehr die anderen, kann ich den Gamescom-Kongress leider nicht unterstützen.
Ist der Speedlink unter den Kongressen?
Ja.
Ja. Nee, das war nicht so.
So, Hamas?
Hamas.
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 Aber da muss man ja vorsichtig sein.
Ja, da muss man irgendwie mal das aussprechen.
Ja. Also, wir können uns nicht mehr jeden Hammer-Gig erlauben. Ja. Also, die Mehrzahl von Hammer geht nicht mehr. Ja. Nee, im Moment. Das ist
ja. Ich freue mich übrigens sehr, dass mich mittlerweile die Hotels in Köln alle kennen.
Ach, Sie sind der Herr Grünwald.
Ja, also ich habe gegrüßt, ja genau. Also ich stehe so in der Lobby und dann irgendwann findet jemand raus, dass wie mein Name ist und dann brüllt jemand von der Rezeption rüber. Ach, Sie sind der Herr Grünwald. aber mich freut das.
Dafür wohnen wir schön günstig.
Wir wohnen schön günstig und schöne Grüße auch an das Hotel zum Bahnhof. Bei dem ich ja schon vor einiger Zeit gebucht habe und die jetzt beschlossen haben, nachdem wir da kommen, das Hotel während der Gamescom 2015 zu renovieren. Und wir deswegen da leider kein Zimmer mehr haben. Das war sehr lustig. Ich hatte erst hat uns HRS angerufen und habe mich HRS angemeldet, ganz panisch. Und dann hat mich die Chefin von dem Hotel angerufen, dass ihr Chef sie angerufen hätte, dass das mit dem Herrn Grünwald ja nicht ginge. Und deswegen jetzt, da hat man scheinbar beschlossen, dass es wohl günstiger ist, das Hotel zu renovieren, als uns für...
Während der Gamescom.
Während der Gamescom, als uns... vermutlich habe ich das ganze Hotel schon ausgebucht. Und dann hat man gesagt, nee, sag denn mal, wir renovieren vielleicht. Ich soll es auch selbst stornieren, hieß es bei HRS. Mal gucken, ob ihr bei dieser Plattform. Mal gucken, ob ich das tue.
Unser aktuelles Hotel ist aber auch schön. Wir waren ja vor 2 Jahren schon mal hier.
Ausgezeichnet.
Ausgezeichnetes Hotel.
Und wir bekommen das, was wir erwarten.
Genau.
Wir kriegen unsere Karte fürs Zimmer, schließen unser Zimmer auf, dann gehen wir nochmal runter, kommen wieder hoch, schließen unser Zimmer wieder auf und merken, die Karte geht nicht.
Und das ist einfach wie vor
2 Jahren. Das ist wie zu Hause. Das ist prima.
Ja, uns wurde dann gesagt, die elektronischen Scan-Geräte bei der Gamescom, die deaktivieren das. Es gab dann keine Erklärung dafür, warum das innerhalb des Hotels passiert, aber vielleicht strahlt das einfach.
Das ist Physik.
Das ist der Gamescom-Kongress.
Ja.
Einfach aus Prinzip.
Ja.
Ja.
Vielleicht sind das Speedlink-Lesegeräte.
Auf was können wir uns morgen noch freuen?
Viel.
Aber was freut ihr euch?
Am allermeisten freue ich mich jetzt erstmal aufs Frühstück. Weil das muss man ja auch sagen, das Buffet hier in diesem Hotel, in Burns. Art Hotel in Köln.
Burns Fair and More. Das Art Hotel hatten wir teilweise vor 2 Jahren.
Nein, das ist
hier auch steht Art aber Hotel. Burns Art Hotel auf meiner Karte.
Ja, ja.
Weil ab dem 4. Stock ist kein Boden drin. Also wenn das nicht Art ist, dann weiß ich es
auch nicht. Ah, im 1. Stock aber auch nicht. Gut, dann sind wir alle im Art Hotel. Ja. Dass das mal nicht ausartet.
Aber das Buffet ist der Kracher, das ist wirklich super.
Ja, Axel und Jan hatten es ja noch nicht.
Nee, jetzt morgen ist Premiere.
Dann morgen Premiere und könnt euch schon freuen.
Ja, du fragst ja gerade, was morgen so ansteht.
Ja, Frühstück.
Ich hoffe ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe ja, dass wir was über Siberia 3 erfahren.
Wo es schon einen Screenshot gibt, aber sonst noch. Aber ist das schon morgen?
Nee, das ist eigentlich übermorgen, aber wir können trotzdem morgen.
Ja, ich hoffe, dass wir das morgen machen. Gleich erfahren wir ja.
Also morgen ist für uns ein sehr, sehr harter Tag. Da werden wir viel zu berichten haben. Wir haben morgen den kompletten Tag von 10 Uhr Messebeginn bis 18 Uhr, wo offiziell das Messeende ist.
War ja heute nicht so, ne?
Mit 30 Minuten Slots voll.
Ja. Ach du Scheiße.
Heute hatten wir ja auch mal 2 Stunden der Delic und 1 Stunde Phoenix Online, 1 Stunde Sandscape. Morgen haben wir wirklich nur 30 Minuten Takt.
30 Sekunden. Bald fertig. Ja.
Speed-Dating.
Ja.
Auf alle Fälle für alle, die morgen auch auf der GOG-Party sind oder GOG-Party sind.
GOG.
Wir sind auch da. Mhm. Wir stehen auf der Liste. Ich freue mich schon.
Moment, das sind 2 verschiedene Sachen. Ja. Wir stehen auf der Liste. Ob wir da sind, sehen wir
morgen. Ja,
habt ihr bestätigt, die E-Mail?
Ja.
Hätten wir das noch bestätigen müssen?
Das ist ja schlecht. Das haben Sie ihn danach gefragt? Also ich habe bestätigt.
Ja. Also morgen die GOG-Party ohne mich.
Ansonsten werden Hans und ich einen Wir sind nicht auf der GOG-Party Podcast machen.
Genau.
Und dann live reinrufen und fragen, wie es gerade so ist.
In diesem Sinne, bis morgen.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
From the personal log of Guybrush Threepwood. Sometimes when it's quiet, I can still hear the monkeys.
Der Adventure-Treff Podcast ist lizenziert unter einer Creative Share Alike Lizenz. Titellied Virtual Reality von Grégoire Lorme. Endlied Monkey Island featuring Guybrush Threepwood von Milesound Bass.